Sandower Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandower Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Ah, guck mal da. Da sind wir jetzt. Ja. Also, es könnte sein, also das ist auch eine tolle Idee gewesen, über meinen Rechner jetzt hier in Kroatien unseren Livestream laufen zu lassen und nicht über in Deutschland. Aber das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir ja über Radio Cottbus den YouTube-Kanal senden. Ja, ihr seht, ich jetzt im Urlaub und Ulf wieder da. Ulf, das ist schön. Letzte Woche haben wir noch auf dich verzichtet, haben dich gegrüßt. Ja. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub und du hattest auch einen schönen Urlaub vom Fußball.
Oh ja, nein, bin Ende letzter Woche wieder gelandet hier in Deutschland, war mega schöner Urlaub, war bitter nötig für mich auch, muss ich ehrlich gestehen. Nach der grandiosen Aufstiegssaison, die bei mir, wo ich selber geschaut habe, doch ganz schön Nerven verbraucht hat, sage ich es mal so. Alles natürlich positiv jetzt, aber dass so eine Saison an einem ganz schön so zerrt, habe ich noch nie erlebt, seitdem ich zur Energie gehe. Also es war echt für mich nervlich, aufreibend, eigentlich die härteste Saison, sage ich es mal so.
Das ist verrückt, dass man so im Umkreis Cottbus jetzt die Leute Urlaub machen müssen, weil sie eine Fußballsaison gesehen haben und gar nicht mehr sagen, ich bin völlig überarbeitet oder so, sondern dass man sagt, ey, ja, Energie hat letztes Jahr eine Saison gespielt, von der muss ich mich jetzt erstmal im Sommer erholen und muss in Urlaub fahren deswegen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich, mir ging es ja genauso, also ich war nicht im Urlaub, aber dieses Abschalten von Energie war echt extrem bitter nötig und wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie in Cottbus und in der Lausitz öfter mal der Fall, dass man zum Chef geht und sagt, ich brauche mal Urlaub, weil ich habe zu viel Energie geguckt zuletzt.
Mentale Erschöpfung nennt man sowas. Ja. Also das kann ja auch wirklich sein. Ich meine, denkt mal an die Geschichte, wie die in den letzten Jahren gelaufen ist. Ne? Also man muss ja sehen, mit welchen Millimeterentscheidungen wir von Jahr zu tun hatten. Also angefangen eben bei der Relegation gegen Unterhaching, wo es nicht geklappt hat. Dann im Jahr darauf dieser hauchdünne Direktaufstieg. Das Jahr darauf dieser hauchdünne Nichtaufstieg und das Jahr darauf dieser hauchdünne Aufstieg. Also es war ja immer eine Entscheidung, wo du eigentlich bis zuletzt unter Vollspannung gestanden hast. Und ich muss da sagen, jetzt überlegt mal, in der Mannschaft sind ja auch Spieler, die das mitgemacht haben. Also ich will mal nicht hoffen, dass es denen jetzt gerade genauso geht, dass die jetzt auch jetzt, wo es losgeht, also jetzt, wo du total fokussiert sein musst, ja, dass es da jetzt Leute gibt, die sagen, ich bin so breit, ich brauche jetzt eigentlich erstmal Fußballpause, weil jetzt ist natürlich das da, worauf du hingearbeitet hast, auch als Profi, was du dir erfüllt hast, diesen Traum. Und jetzt ist ja genau der Moment, wo du da sein musst. Und da kommen wir gleich auf das große Thema dieser Folge. Jetzt ist der Moment, wo es losgeht. Das ist schon Wahnsinn. Wir haben ja jetzt noch gar nicht so lange her gefühlt über einen Aufstieg gesprochen und über das, was uns so glücklich gemacht hat und gefallen hat. Und jetzt ist alles auf Null. Jetzt geht's los. Generalprobe ist gespielt. 2-4. Wir werden heute drüber sprechen. Über das Spiel gegen Werder Bremen. Und wir werden auch natürlich sprechen über das Spiel gegen Hannover 96. Was ja jetzt am kommenden Sonntag kein einfaches wird, würde ich denken.
Schon gar nicht bei 30 Grad. Ja. Tief groß gesagt sind.
Ja, das geht den Hannoveranern ja dann nicht anders als unseren Kickern auf dem Platz. Mal gucken. Stadion wird, glaube ich, gut gefüllt. Habe jetzt mal aktuell heute Vorverkaufsstand war bei 16.000. Das klingt sehr ordentlich. Also damit war schon zu rechnen. Ne? Also muss man jetzt nicht sagen, damit war nicht zu rechnen. Also jetzt mehr als man dachte, ist es nicht. Ja. 16.000 klingt super. Dann noch 2.000 Kurzentschlossene. Dann haben wir schon eine perfekte Kulisse für den Start. Ja, und dann wird es natürlich eng und kuschelig bei 30 Grad auf den Rängen. Da kennen wir ja die Sachen, ne? Was da so passiert. Und hoffen wir mal, dass alles gut geht und dass alle nach jedem Bier auch mal ein Wasser trinken. So immer im Wechsel. Ja, dann
unbedingt.
Sieht man auch das Spiel bis zum Ende.
schaut die Reihen runter hinter euch, schaut da und sagt den Leuten nochmal, komm, trinken, trinken, trinken. Also das geben wir als Warnung schon
ja,
mal.
Ja, aber ich, Wasser trinken, 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 nicht ja, weil, trinken, trinken, trinken.
Ich ahne schon wieder, ich bin Sonntag oben auch bei EnergieFM dabei bei uns und ich ahne schon wieder, wenn ich ständig zur Nord schauen werde und ständig dann wir was sagen können von Wiederrettungseinsatz, Wiederrettungseinsatz. Ich ahne es fast schon bei den Temperaturen. Also Leute, bitte, 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 trinkt vorher schon genug, bevor ihr ins Stadion geht, im Stadion nochmal eine Brause oder eine Thälmann-Brause oder aber nicht nur Bier. Benehmt euch und denkt ans Wetter.
Das ist eine Thälmann-Brause. Ja, Party.
Thälmann-Brause, die rote Brause. Das
ach so, okay. Ja, okay. Wahnsinn.
Das ist ein Gästeblock. Ich habe das gelesen, das glaube in Hannover, das war an einem oder zwei Tagen schon komplett ausverkauft. Also ich sag mal, das ist auch so ein Pluspunkt, den wir es natürlich immer erleben werden, gerade in der zweiten Liga. Wir werden seltenst solche leere Blöcke haben wie gegen Hoffenheim Zweite oder andere Truppen, wo dann vielleicht 20, 30 Leute sind. Das ist natürlich auch ein Genuss, dass wir schönen Support haben werden in der ganzen Saison jetzt, weil wir ständig volle Blöcke haben, ob das Hertha ist, ob Lautern hier kommt oder Nürnberg. Geil, die Namen alleine schwer zu nennen und nicht Budissa Bautzen oder Oberlausitz nach Gersdorf. Also da können wir uns freuen auf eine schöne Kulisse am Sonntag.
Na, es wird sowieso. Das erste Spiel, das ist immer viel, viel Spannung da. Das ist alles immer aufgeregt. Wir sehen ja auch im Stadion, was ein paar neue Features hat. Die Trainerbänke sind fertig geworden. Wir haben es jetzt gesehen zum Test gegen Werder Bremen. Also die Spielerbänke heißen sie eigentlich, die Trainerbank. Mhm. Ja. Das Flutlicht ist fertig geworden und ja, auch die Sachen, die in der zweiten Liga jetzt für uns noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, also von Torlinientechnologie bis Videobeweis, die Sachen sind ja auch alle eingebaut und so. Also das wird schon in vielen Dingen eine Premiere auch für uns, also auch im Wohnzimmer, auch wenn das jetzt für uns gewohnt ist, das Stadion. Aber es gibt viele Sachen, die sind da neu und es wird auch viele Sachen rund um das Spiel geben. Und vielleicht haben wir ja gleich die erste Szene in diesem Spiel, wo ein Videobeweis angefordert wird, weil der Schiedsrichter was aufs Ohr kriegt. Das ist ja eigentlich so unwahrscheinlich. Passiert ja fast in jedem Spiel. Und dann haben wir zum ersten Mal die Situation, dass wir das auch in Cottbus erleben. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass wir das erleben dürfen. Und ich denke mal jetzt, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen mit TG, vielleicht hast du dir die Folge ja angeguckt, Ulf, oder du hast gesagt, nee, ich brauche immer noch Urlaub, wie beten soll ich auch nicht. Ja, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass das Fußballfieber noch nicht so richtig da war, zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, jetzt nach dem Bremen-Test kann man schon sagen, doch, jetzt ist die Lausitz wieder fußballwach. Oder empfindet ihr das
ich
anders?
Ja, auch, das wird sich jetzt
ist so angekommen.
In dieser Woche. Das wird sich in dieser Woche, glaube ich, jetzt so langsam aufbauen. Die Zeitungsmeldungen werden jetzt täglich mehr bei uns auf der Wand, wo ich mit TG immer schon schreibe. Man merkt, dass so langsam kommt auch wieder so ein bisschen Schwung dort rein, weil da habe ich im Urlaub geguckt, da war nicht so viel los. Aber ich glaube, so Richtung, so ab Mittwoch, Donnerstag schwappt das dann so langsam los. Freitag das erste Spiel in der Liga zu sehen, wie am Sonntag. Alle sind heiß, die ganze Lausitz ist heiß. Sebastian Lemke hat es auch nochmal gesagt nach dem Testspiel gegen Bremen, dass er das auch spürt in der Stadt oder auch im Umfeld. Der wohnt ja, glaube ich, nicht direkt in Cottbus. Er bekommt das überall mit, auch in der Urlaubszeit. Alle Leute laufen im rot-weißen Trikot rum. Senfmeier, Groß-Reschen hat das aufgezählt, ganze Umfeld. Und ich denke mal, bis Sonntag, die Fieberkurve wird schon wieder hochgehen bei uns allen.
Ja, es war jetzt zu merken. Also mit dem Bremen-Testspiel, das Stadion war gut besucht. Also ich habe jetzt gar keine offizielle Zuschauerzahl.
7.500.
Ich wollte gerade sagen, 7.000 schätze ich. 7.500 sogar. Okay, super. Ja, dann gab es ja jetzt diese Energiebündel für die sozusagen Strafe vom DFB. Das hat auch nochmal richtig los. Also das ging ja, wo wir letzte Woche, also es ist jetzt eine Woche online. Also ich glaube, letzte Woche war das gerade online, wo wir unseren Podcast aufgenommen haben. Und da sind jetzt schon 23.000 Euro gesammelt worden. Starke Summe. Ja, also das ist ja ungefähr, sind wir ja fast bei der Hälfte von der Strafe. Ja, perfekt. Also das sind ja auch alles so Indizien dafür, dass jetzt Energie wieder total in den Fokus rückt. Wie gesagt, wahrscheinlich brauchten alle mal Urlaub und jetzt ist das Kribbeln wieder da.
Genau.
Ja. Na, das Kribbeln ist, glaube ich, auch deshalb da, weil das Spiel aus meiner Sicht, ich habe es mir angeguckt bei EnergieTV, ich war leider nicht im Stadion, wir waren 21 Stunden auf der Autobahn, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber dadurch konnte ich das Spiel gucken, das war gut. Und dann habe ich, muss ich wirklich sagen, ein Spiel gesehen, dass wir da verlieren gegen den Bundesligisten, das ist, glaube ich, das Erwartete, was da eingetreten ist als Zweitliga-Aufsteiger. Aber ich habe trotzdem das Spiel gesehen mit sehr guten Ansätzen, mit sehr guten Spielzügen und mit einer Mannschaft, die, glaube ich, ja, auf den Punkt fit wird. Also das Gefühl hatte ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Aber jetzt mal abgesehen vom Spielerlebnis fand ich nicht, dass Energie da dieses 2-4 schlechter war, sondern da hatte Bremen ein bisschen Glück, dass wir auch ordentlich Chancen haben liegen lassen. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen über die Lehren aus diesem Spiel, was ihr so gesehen habt und was ihr so glaubt, was man da rausziehen kann. Aber ich fand, das war eine sehr gelungene Generalprobe.
Also ich fand am spannendsten in dem Spiel unsere Spielanlage, wie wir praktisch hinten rausspielen. Also das war immer flach und nicht irgendwie lange Bälle, sondern immer versucht, das spielerisch zu lösen. Auch sozusagen, wir haben uns auch da relativ gut gegen das Bremer Pressing durchgesetzt. Ich meine, die sind jetzt auch noch irgendwie 3 Wochen vorm Saisonstart und sind wahrscheinlich auch in der Findungsphase dort. Aber man hat ja gesehen, dass Werder wahrscheinlich auch die Grundidee hat, okay, dieses Anlaufens sozusagen beim Spielaufbau und so. Und das haben wir echt gut gelöst. Ja. Zum Schluss war es dann also auch nach vielen Wechseln, war es dann halt auch mal so, dass genau so eine Situation nochmal zu einem Gegentor geführt hat, ja, dass man eben den Ball eben relativ schnell verliert und dann steht halt natürlich der Gegner relativ nah bei unserem Tor und dann ist auch mal so ein Ding drinne. Aber ansonsten war das eigentlich das, was mich beeindruckt hat. Also diese Aussage, die es von Pele gab, war ja, also wir wollen weiter offensiv spielen und wir wollen vor allem Fußball spielen. Und das war in dem Spiel absolut zu sehen. Das hat mir sehr imponiert. Und dass es auch gut funktioniert hat. Ein paar Stellschrauben gibt's, glaube ich, noch. Da habe ich so die Doppel-6, die war sehr offensiv ausgerichtet. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit, dass du so mit Pelivan einfach so einen absoluten Staubsauger irgendwie hattest, da auf der 6er-Position. Jetzt hast du da mit Bittencourt und Michelbrink gespielt. Das sind natürlich beide irgendwie Fußballer mit Offensivdrang. Da gab es natürlich auch schon so die ein oder andere Sache, wo man sagt, okay, die haben jetzt noch eine Woche Zeit, sich abzustimmen. Und dann wird das wahrscheinlich auch gut werden, schätze ich. Hoffe ich.
Also ich kann zum Bremen-Spiel eigentlich nichts sagen, außer das, was ich auf der Homepage gelesen habe oder auf der Pinnwand, weil ich war nicht dabei. Zu der Zeit habe ich im Condor-Flieger mir alle 3 Hobbit-Filme und 2x Herr der Ringe reingezogen, um die Zeit rumzukriegen im Flieger, aber ich kann zu Fußball da leider nichts sagen. Ich habe nur ein Live-Spiel gesehen, Vorbereitung gegen die VSG Altlinike in Wilmersdorf, das habe ich selber kommentiert, aber sonst habe ich keine Bilder sonst mitbekommen. Ich war da nur verwundert im Text auf der Homepage beim Bremen-Test, dass es ja Bayer über 2x60 Minuten, glaube ich, und dass dann Leute wie oder die beiden Ted Tatamusch und Anderson Lukoki nicht eingewechselt wurden, dafür welche, also Copado und aus dem Nachwuchs noch jemand, die schon ausgewechselt waren, die wieder zurückgewechselt wurden und die beiden standen draußen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das schon ganz deutlich
hat. Hat ja Pele was getan. Also dazu hat ja Pele auch in dem Interview nach dem Spiel was gesagt und da sind wir vielleicht auch schon bei den Gewinnern und Verlierern der Vorbereitung. Es sieht danach aus, als wenn die beiden gerade von dir angesprochenen wohl auch zu den Verlierern der Vorbereitung gehören. Mhm. Er hat ja gesagt, bei Andy Lukoki ist ihm das Problem aus seiner Sicht, dass es ein reiner Linksverteidiger ist, der nicht so sehr nach vorn dringt. Und Pele wünscht sich da auf der Position halt wirklich jemanden, der offensiv Akzente setzt. Ich meine, das ist im Grunde das Pendant zu Henry Rohrig auf der anderen Seite, der genau diese Rechtsverteidigerposition so interpretiert, dass der im Grunde die Linie rauf und runter arbeitet und dann eben auch vorn die Flanken gibt. Ja, und das ist wohl Andy Lukoki nicht, sagte Pele. Und bei Ted Tatamusch, da fand ich das schon im Interview sehr deutlich, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als Pele da gesagt hat, ja, wir haben ihm genug Chancen gegeben in der Rückrunde und das Ergebnis waren keine Tore. Und da klang das für mich dann schon so, dass ja die beiden so zumindest jetzt, stand jetzt vor der Saisonvorbereitung, also vor der Saison, nach der Vorbereitung erstmal in seinen Planungen keine Rolle spielen. Vielleicht sehen wir da auch noch ab vor der Saison oder aber ja, die kommen, haben die Chance, sich dann später reinzuarbeiten in das Team. Aber momentan, so wie es angehört hat, sehe ich da, wie es angehört hat bei Pele, sieht er da keinen in der Mannschaft. Und das fand ich schon interessant, ne? Also das so klar auch war in dem Interview und auch gesagt hat, da sind die 2 Stellen, wo er sich noch jemanden wünscht. Ja. Gerade auf der Linksverteidigerposition und auch noch als Stürmer. Erik Engelhardt als gesetzter Spieler quasi und Lukas Copado mit dazu, aber er klang halt auch wirklich so, als wenn er sich dann auch noch bei so einem richtigen Stoßstürmer da vorne auch wünscht. Ja, ich meine, das ist auch mit jetzt Leon Guevara, die Entscheidung ist gefallen, ihr habt es auch mitbekommen, ne? Also kein Vertrag, ne? Auch das ist ja etwas, was lange noch in der Schwebe war, bis zu jetzt kurz vor Schluss. Also auch da, wenn man so sagen, Verlierer der Vorbereitung. Aber wir haben ja auch Gewinner, ne? Also Zaidan zum Beispiel, der auch in dem Spiel gezeigt hat, mit dem ist zu rechnen. Und da hat Pele ja auch einen sehr krassen Satz gesagt. Habt ihr den? Ihr habt das Interview gar nicht gesehen. Nee. Er hat einen sehr krassen Satz in dem Interview gesagt. Er hat gesagt, wenn der Junge besser ausgebildet worden wäre, wäre der noch weiter.
War ein großer Treffsold oder was?
Ja, da war wirklich nochmal Feuer drin. Und dann natürlich, obwohl natürlich, ja, keine große Vorbereitung hatte, aber Lukas Erlein, der jetzt ja auch in dem Spiel gegen Werder Bremen schon gezeigt hat, das ist, also ich hatte Spaß. Also das muss ich wirklich sagen. Da habe ich jemanden gesehen, wo ich dachte, den und King Manu, das könnte was werden. Letzte Woche habe ich noch gesagt, naja, vielleicht wäre es schön, einen erfahrenen Innenverteidiger. Jetzt sage ich, auch lass mal machen. Das gucken wir uns mal.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwann mal in Bundesliga-Zeiten mal Werder Bremen, Borussia Dortmund herkam und damals mit Neven Subotic. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der zweite war Mats Hummels. Und die hatten, glaube ich, beide so ihr drittes Bundesligaspiel gemacht. Und da weiß ich noch, dass bei Energie irgendwie so die Meinung vorherrschte, ja, wir müssen irgendwie anlaufen und irgendwie, die haben zwei so 18-jährigen Verteidiger, das ist so ein Wackelpunkt bei denen. Da war natürlich logischerweise nichts wackelig. Dortmund hat das Spiel 1-0 gewonnen. Und ich meine, die beiden haben einfach eine Karriere hingelegt dann, ja. Also, und so geht's manchmal los. Also da sollte man wahrscheinlich gar nicht so auf Alter oder mangelnde Erfahrung gucken. Ist manchmal so. Was mir noch aufgefallen ist gegen Bremen, also auch ein Gewinner für mich, auf jeden Fall aus dem Werder-Spiel, war für mich Justin Butler. Der in der Schlussphase da, also in ich sag mal immer in dieser zweiten Reihe oder in dem zweiten Spiel, wenn man das mal so nennen darf, dort eine Rolle gespielt hat. Und der hat jetzt mal, also das, was man ja schon weiß, was der kann, also dass der einfach wahnsinnig schnell ist. Dumbia auch, wahnsinnig schnell für diese Größe, fand ich auch super. Aber Justin Butler ist ja so immer der, wo man sagt, so ja, da irgendwie der Knoten ist nicht geplatzt. Jetzt hat er immer noch so ein bisschen das Problem, dass er so halt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor so ein bisschen vermissen lässt. Aber der Rest ist jetzt gerade wieder so, wie man sich dran erinnert, dieses Auswärtsspiel bei Stuttgart 2 jetzt in der dritten Liga, wo der, glaube ich, auch so ein wahnsinnig fantastisches Spiel gemacht hat. Und da hoffe ich einfach, dass er jetzt diese Form konserviert und dann ist er eine richtige Hilfe für unsere Mannschaft.
Vielleicht ist das auch so, vielleicht sind das die Jungen, ne? Also ja, einige jetzt davon in der Mannschaft, die jung und talentiert sind. Vielleicht ist das auch genau das Momentum, was wir haben werden in der Saison, dass wir gerade die jungen Spieler haben, die eben das Talent mitbringen für diese zweite Liga, diese Geschwindigkeit für diese zweite Liga, die du brauchst und die uns dann eben auch entsprechend die Punkte holen. Das halte ich durchaus für möglich. Also ich meine, bei einem Erlein, der ist mit in seinem jungen Alter, wir haben letztens schon über die Ablösesumme gesprochen, die Leverkusen für den bezahlt hat, das ist schon ein außergewöhnliches Talent. Der ist nicht auf der Wurstsuppe zur U19 geschwommen, sondern der wird schon ordentlich was auf dem Kasten haben. Und das ist auch jetzt für uns, ich sag mal, ein Geschenk, dass wir so einen Spieler im Team haben dürfen und den entwickeln dürfen. Den werden wir, wenn der sich entwickelt, man kann das ja immer nie sagen, ne, also wohin das führt, gerade im Fußball kann so viel passieren, aber wenn der sich planmäßig entwickelt, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier mal einen Spieler in Cottbus gesehen haben, der später mal Nationalmannschaft spielt.
Wäre ja nicht der Erste.
Wäre nicht der Erste.
Gab's ja schon einige, ne? Also ja, also es ist natürlich dann immer wahrscheinlich zum Saisonende sitzen wir vielleicht wieder da und sagen, traurig, Mensch, da verlieren wir wieder Ehen. Ja, da hat man sich so schon dran gewöhnt jetzt an so einen Typen, dass der gespielt hat oder so. Das kann durchaus möglich sein, dass wir das dieses Thema halt haben. Also auf der anderen Seite, gut, King Manu. Man müsste jetzt Leverkusen in die zweite Liga absteigen und wir aufsteigen, dann ist das ganz einfach. Ja. Also diesen Düsseldorf-Weg und King Manu-Weg halt einschlagen. Eher unrealistisch, glaube ich.
Ja. Aber ich finde, dass das Konzept oder die Strategie, die bei uns so eingeschlagen wurde, auch letztes Jahr schon, dass wir uns sehr viel auch fokussieren auf Leihspieler. Und gerade so dieser Erlein, der ist ja, glaube ich, in der U19 hat erst gespielt, der hat noch gar kein Erstligaspiel. Oder auch, ich sag schon, Avoti Grant, so ein junger Spieler, der war zwar nicht Laie, hat mir ja fest, Michel bringt auf Laie diese ganzen jungen Spieler, dass die natürlich die großen Vereine, Eintracht oder Hertha, okay, Hertha ist kein großer Verein, aber sag mal Eintracht Frankfurt, dass die natürlich das Potenzial in so einem Spieler erkennen durch Scouting oder sonst irgendwas und dass die Möglichkeit oder uns als Cottbus dann geben, klar, der Junge ist noch nicht bei Erstliganiveau, aber wir geben ihn euch ein Jahr, dass er sich entwickeln kann, Tempo der Liga gewöhnen und so weiter, Zweikampfstärke. Und das ist, finde ich, eigentlich eine gute Strategie vom Verein, dass wir jetzt hier nicht mit dem Geld um uns da schmeißen und irgendwelche Verträge ins Blaue reinsetzen. Dann lieber ein Jahr auf Laie, wo ich mit leben kann und bei Michel bringt, wo man sagt, top, es passt. Und der Spieler sagt auch, ich möchte hier bleiben und dass die Laie dann auch verlängert wird, bevor ich wirklich festmache, die Leute auf 2 oder 3 Jahresverträge.
Ja, aber es ist ja auch ein Standing, was wir uns erarbeitet haben.
Ja.
Natürlich damit, dass wir die Spieler, die ausgeliehen wurden, beziehungsweise an uns, also bei uns, für uns gespielt haben, dass wir einfach sozusagen unsere Absprachen eingehalten haben. A, haben die Spielzeit bekommen und B, eine Weiterentwicklung. Und dass Pele Wollitz jemand ist, der junge Spieler noch ein Stückchen formen kann und auch noch ein Stückchen besser machen kann, auch wenn es dann im Endeffekt mal für einen anderen Verein ist. Das ist ja eine Sache, die sich wahrscheinlich in Fußball-Deutschland rumspricht. Und dann hat man halt die Möglichkeit. Lukas Erlein hat man ja irgendwie das Gefühl, dass er selbst irgendwie schon das hier ganz cool fand und her wollte. Aber das ist ja immer bloß eine Seite der Medaille. Ich meine, am Ende muss ja Bayer Leverkusen mitspielen und sagen, okay, das ist für uns völlig in Ordnung. Und dass du nach Cottbus gehst und da vielleicht eigentlich einen Entwicklungsschritt machst, kann natürlich auch sein, dass es andere Vereine gibt, die auch Interesse an ihm haben und die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Also das ist so ein Punkt, dass es hart erarbeitet, dass wir so eine Spieler, also dank Pele Wollitz wahrscheinlich auch, dass so eine Spieler hier den Weg nach Cottbus finden für ein Jahr.
Also für mich auch ganz klar, das ist der Pele-Faktor. Ja, an ganz vielen Stellen hat er das gezeigt. Es geht ja nicht nur darum, einen Spieler sportlich weiterzuentwickeln, sondern er hat ja auch gezeigt, dass er in der Lage ist, eben auch den Spielern, ich will mal so sagen, ein heimatliches Umfeld zu geben. Ja, auch wenn man mal sieht, was Spieler, die woanders, die hier mal waren, die woanders jetzt nicht zurechtgekommen sind, dass die auch gern hierher zurückkommen. Ja. Lukas Copado jetzt, das neueste Copado, Beispiel. Genau. Oder auch Erik Engelhardt. Ja, also Erik Engelhardt war ja auch einer dieser Spieler, die weggezogen sind, in die Welt gezogen sind, gesagt haben, also nirgendwo, interpretiere ich jetzt, nirgendwo war es so schön wie in Cottbus. Und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Erfolgsfaktor Pele Wollitz in den letzten Jahren eben immer ein Umfeld auch innerhalb dieser Mannschaften geschaffen hat, was diese Spieler eben auch zu Leistungen getrieben hat oder gebracht hat, die sie woanders nicht hatten, nicht zeigen konnten. Ja, und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Ich meine, auch die Rückkehr von Leo. Auch diese Rückkehr, ich meine, klar, am Ende ist der in gewisser Weise in Cottbus aufgewachsen, groß geworden, also auch privat. Das ist ja jetzt kein Spieler, den Pele von irgendwo hergeholt hat, sondern der war in Cottbus ja schon da, durch seinen Vater. Aber auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Spieler mit über 400 Bundesligaspielen sagt, mein Karriereende mache ich jetzt in Cottbus. Das hat ja auch was mit Pele zu tun.
Also bei Leo Bittencourt bin ich mir auch wirklich zu 100% sicher, dass wäre jetzt Energie Cottbus in die zweite Liga aufgestiegen und der Trainer wäre nicht Pele Wollitz, sondern irgendjemand anders, ja, dann wäre wahrscheinlich auch Leo Bittencourt nicht zu Energie Cottbus zurückgewechselt. Ich glaube, das waren jetzt einfach zwei Sachen, die zusammenkamen. A, dass wir in die zweite Liga aufgestiegen sind und B, dass es der Trainer ist. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel und ich schätze, bei Luca Copado ist es ähnlich. Ja, da zum Thema Weiterentwicklung, das fand ich auch sehr interessant. Hast du den mal angeguckt, Luca Copado? Ja, also der hat auch eine Weiterentwicklung gemacht. Offenbar gibt's in Paderborn gute Gyms, sag ich mal. Also weil das war so, wo ich so dachte, Mensch, damals, ich fand ihn ja schon cool, aber der war noch so ein bisschen jung und so ein bisschen Hänfling ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das richtige Wort. Aber der hat richtig Muckis gekriegt. Da bin ich echt mal gespannt auf seine Zweikämpfe jetzt in der Liga.
Ich glaube auch, dass der noch kommt. Also, für mich ist das eine Engelhardt-Geschichte. Also der braucht einfach jetzt nach diesem Jahr Paderborn, braucht der noch ein bisschen. Der muss wieder an den Rhythmus kommen. Der braucht wieder diesen Zuspruch, dieses Zuhausegefühl. Und dann wird er noch. Also das ist das, was wir jetzt von ihm sehen. Das ist noch Anpirschen.
Der kommt noch. Der war ja ein halbes Jahr weg. In der Winterpause hat er ja schon in Paderborn drauf gedrängt, wirklich gedrängt mit seinem Vater, ist er gleich mit seinem Berater, glaube ich, auch gleichzeitig. Er wollte ja unbedingt nach Cottbus zurück, auf Leihe, auf Verkauf oder irgendwas. Weil er hat, glaube ich, mal ein Interview auch in Paderborn gegeben. Da dachte ich, oh, das ist aber mutig. Aber er hat einfach frei Schnauze wirklich gesprochen, dass er sich in Cottbus einfach mal familiärer, wohler gefühlt hat und wirklich freien Kopf hatte für den Fußball, was in Paderborn ihm überhaupt, der ist doch nie richtig angekommen, das hat er mal gesagt. Man war sich eigentlich einig dann schon im Winter, dass er wieder zurückkommt, aber dann hat er, glaube ich, am letzten Tag der Transferperiode dann Paderborn nochmal ein Veto eingelegt. Warum, das weiß bis heute keiner, das konnte ja keiner begründen. Aber ich gehe mit, dass dieses ganze Paket Verein, Wollitz speziell nochmal, das ist einfach eine für Spieler, die wissen genau, ich kann auch mal alleine zum Trainer gehen, ich kann auch mal unter vier Augen mit ihm und das bleibt doch bei ihm. Und die Leute wissen, ich werde hier gefördert vom Trainer. Ich bin nicht nur irgendeine Nummer auf der Bank, ich werde gefördert. Also wir können Lukas Michelbrink fragen, ich glaube, der wird da sofort unterschreiben alles. Und bei Leo kann ich ja noch nachschieben, das kleine Interview hatte ich irgendwo gelesen aus dem Trainingslager, wo er sagte, Pelle Wollitz, 7 Minuten hat er gebraucht, dann hat er mich überredet gehabt. Das
sagt man alles schon. In der Zeit kochen sich andere ein Ei. Ja, dann macht er Verträge. Genau.
Ja, aber was schon auffällt, jetzt paar Interviews aus dem Trainingslager gesehen, dass man, für mich, ist schon eine Wahrnehmung, dass Leo Bittencourt schon eigentlich wie so ein Co-Trainer auftritt. Also diese total ruhige, erfahrene, sachliche Analyse schon von den Testspielen. Er dreht nicht am Rad, nicht frei, sondern ganz sachlich analysiert, Themen auch anspricht, offen anspricht und man eigentlich jetzt so, also ich zumindest diese Wahrnehmung habe, dass er schon so auf Augenhöhe mit dem Trainerteam schon kommuniziert, so wie Axel Borgmann, sage ich mal. Das ist alles auf Augenhöhe und da ist Leo jetzt ja schon, glaube ich, in den Testspielen auch schon gewesen, angekommen und ich denke mal, er wird so ein kleiner zweiter Tolga werden. Der wird ganz, ganz wichtig werden in der Kabine für uns als Ruhepol, sage ich es mal. Ronny, du hast es, glaube ich, auch mal gesagt, in der Phase, wo wir mit Tolga noch gespielt hatten, dass du so einen Mann noch mal brauchst, der einfach nach einer hektischen ersten Halbzeit einfach mal in die Kabine kommt und Ruhe reinbringt, die Jungs beruhigt, die Jungen, und dann in Ruhe zur zweiten Halbzeit. Ich glaube, so diese Rolle ähnlich kann Leo übernehmen bei uns in der Kabine.
Ja, das ist ja auch mal damals gesagt, als man ihn geholt hat, Leo Bittencourt, das ist ein Gesamtpaket, ne, aus diesem Jetzt-Spieler. Und dann hat man aber auch, kam ja so durch, ne, auch über die Zukunft hat man gesprochen. Und vielleicht ist es genau das, wohin der Weg auch geht. Wäre ja auch schlau, wenn man einen Spieler, der über 400 Bundesliga-Spiele gemacht hat, und eben gefühlt Cottbusser ist, obwohl er in Leipzig geboren ist, aber das wird er wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wie Leipzig von innen aussieht, aus seinem Alter. Wo er da nach Cottbus gezogen ist mit seinem Papa und seiner Mama. Und dann denke ich mal, wird das schon, also könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man da schon mal drüber gesprochen hat, Mensch, Leo, wenn du zurückkommst, du kannst ja dann auch hier bleiben. Ne? Also mit deiner Erfahrung macht man ja im Verein definitiv nichts falsch.
Absolut. Wenn man ja auch, sag mal, sattelfest werden möchte in der zweiten Liga, da ist, finde ich, auch eine gute Ansage vor der Saison schon, auch zeitig genug vom Präsidenten. Wir haben ja die anderen Jahre vorher auch schon mal so ein bisschen mal rumdiskutiert, kein Ziel und zu spät gesagt und rumgeeiert. Und ich finde es sehr gut von Sebastian Lemke, ganz, ganz klar zu sagen, auch mit Pelle Wollitz, wir wollen unseren Offensivfußball weiterspielen, Spektakel, aber wir wollen uns dort oben festsetzen. Das soll nicht mal ein Kurzurlaub werden in der zweiten Liga und mal Hallo sagen, sondern das ist das feste Ziel, die Strategie auch von Energie Cottbus, Verein, Umfeld, alles statt uns, dass wir uns dort festsetzen im Profifußball, dass wir konstant Zweitliga-Fußball sehen können. Vielleicht mal positiver Ausrutscher noch eins hoch, aber daran glaube ich nicht so ganz. Aber zumindest diese Strategie. Und da ist ein Leo Bittencourt natürlich Gold wert. Er hat genug Erfahrung von Dortmund, Bremen, Hannover war kurzzeitig, Hoffenheim war, glaube ich, mal ein Jahr noch. Also ich glaube, er bringt genug Input mit, was Energie dem Verein hilfreich sein kann.
Er passt natürlich auch zum Spielstil. Das muss man absolut sagen. Ne? Also das ist das, wenn man auch in der zweiten Liga diesen Spektakelfußball, dann ist das natürlich, wenn ich mir jetzt mal unser Mittelfeld angucke, auch aus diesem ersten Spiel gegen Werder Bremen, ne? Also mit einem Leo, mit einem Michelbrink, mit einem Cigerci, das ist schon geil. Also man muss jetzt ein bisschen gucken, auch das finde ich ist so eine Lehre aus diesem letzten Test. Wir werden auch bestraft, das sieht man. Ja. Ne? Also es kann auch sehr, sehr schnell in die andere Richtung gehen. Ballverluste in der zweiten Liga, wenn dann wirklich dieses Pressing kommt. Ich meine, wir haben jetzt keinen Zweitligisten gesehen mit Werder Bremen, sondern einen Bundesligisten. Aber wenn jetzt dieses Aufbauspiel von uns plötzlich mal so einen Fehler hat, das geht dann auch ganz, ganz schnell in die andere Richtung. Und wir sehen auch, die Fehler auch werden irrsinnig schnell bestraft. Du kannst dir im Grunde genommen einige Fehler in einigen Spielzonen kaum noch leisten, ohne dass das Folgen hat. Und das hat ja Pehler nach dem Spiel auch gesagt, wir brauchen diese Intensität. Ne? Und das ist halt die Frage jetzt, wie viele Spieler von uns sind schon in der Lage, diese absolute Intensität über diese komplette Spielzeit reinzubringen, weil das wird natürlich wahnsinnig viel Kraft kosten. Den Fußball, den wir spielen, ich denke immer so an Osnabrück, die sind auch aufgestiegen, aber mit einem ganz anderen Fußball. Und ich könnte mir sogar vorstellen, Osnabrück wird genauso, wie wir diesen Spektakelfußball weiterspielen wollen in der zweiten Liga, wird Osnabrück genauso diesen Mauerfußball weiterspielen wollen in der zweiten Liga. Insofern bin ich mal sehr gespannt, welches Konzept erfolgreich ist.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also gerade Osnabrück, weil ich habe das eigentlich relativ positiv gesehen, weil ich immer denke, so eine Mannschaft, die mit, also ich kenne zumindest von der zweiten in die erste Liga dieser Sprung, Mannschaften, die mit Spektakelfußball aufgestiegen sind, haben dann eigentlich immer gemerkt, dass das Spektakel dann nicht reicht. Ja, und Mannschaften, die wirklich, sag ich mal, defensiv Fußball spielen, die schaffen das dann auch meistens irgendwie defensiv weiterzustehen. Also zumindest für Klassenerhalt. Das würde jetzt natürlich gegen uns sprechen, ja. Das möchte ich jetzt natürlich auch nicht. Aber das ist so, wie ich es eigentlich kenne, dass man also dieses klassische, die Abwehr gewinnt Meisterschaften, ne? Prinzip. Bin gespannt. Also ich war sehr überrascht. Da kommen wir sicherlich auch gleich dazu, dass die Experten das eher wie du sehen, Ronny, dass sie das eher so sehen, dass sie sagen, ja, Osnabrück, puh, also da mal gucken, was die da machen in der Liga.
Ja, wir können auch gleich drüber sprechen. Ne? Es gab ja, ich hatte es jetzt gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern gab es im Kicker diese kleine Geschichte. Ich muss mal schnell gucken, wir haben es hier im Chat gehabt. Bei uns im WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe, und ich rufe es euch nochmal auf. Das war schon interessant. Ne? Es war eine kleine Umfrage zwischen den zwei Experten, Groß und Terodde. Die beiden haben alle 18 Zweitligisten abgecheckt und das Witzige war, beide übereinstimmend haben gesagt, Energie steigt nicht ab. Energie bleibt drin. Und glaube sogar einer, Felix Groß war es sogar, der hat gesagt, sie werden es am Ende relativ souverän schaffen. Also das hat mir gut
gefallen. Genau, Terodde hat gesagt, Relegation, Klassenerhalt.
Ja.
Und genau, und Felix Groß hat gesagt, so nach dem Motto, also mit der Heimstärke und mit so einem Pele Wollitz und mit so einem Transfer wie Bittencourt, das geht seinen Gang. Ne? Und
und die beiden haben auch gesagt, Osnabrück wird es schwer kriegen. Ne? Also auch als zweiter Aufsteiger.
Also einer von beiden hat gesagt, so ein ganz klarer Absteiger. Also das ist dann so ganz klar ist natürlich vor. Also vor keinem Fußballspiel irgendwas und schon gar nicht vor 34 Stück davon. Aber ich fand das auch sehr überraschend. Und ich weiß gar nicht, wen hatten die eigentlich als zweiten Absteiger gehandelt? Da muss ich nochmal überlegen. Fürth, glaube ich, ne? Weil sie gesagt haben, so ungefähr, die haben also was, 68 Gegentore oder so gekriegt, ne? Also in 34 Spielen, sportfrei. Und haben das ja nur kaschieren können aufgrund ihrer tollen Offensive, weil die einfach wahnsinnig geile Stürmer hatten. Und die sind jetzt einfach beide weg. Also der Futkoi und der Rigotter. Das muss Ronny jetzt sagen, es ist wahrscheinlich typisch kroatisch mit dem HRG vorne. Ja. und die sind beide weg. Ne? Also das zu kompensieren, da, sag ich mal, diese Offensivstärke, die eben diese eklatante Abwehrschwäche zumindest dahingehend kaschiert hat, dass es noch für einen Relegationsplatz gereicht hat. Quatsch, für einen direkten Klassenerhalt.
Relegation haben die doch gespielt.
Haben die gegen Essen gespielt? Habe ich es gar nicht mehr im Kopf.
Ja,
Relegationsplatz. Ja. Mein Gott. Ja. Genau, da bin ich echt gespannt. Das kann durchaus sein, dass das irgendwie schwierig wird. Ansonsten fand ich jetzt eigentlich, ich habe jetzt mal bei allen reingeguckt, da fand ich, also gibt natürlich Mannschaften, die haben natürlich das Saisonziel irgendwie aufzusteigen, ne, wo sie dann sagen, ja, mal gucken, ob das überhaupt so wird. Ne, also so wie auch Hannover, die eben als Vierter da knapp gescheitert sind. Auf der anderen Seite natürlich, sagt wahrscheinlich sowieso jeder Top-Favorit der Liga ist Wolfsburg. Da wird wahrscheinlich niemand was dagegen sagen. Aber das heißt noch lange nichts. Ne? Das kann natürlich irgendwie nach einer Halbserie sagen, okay, haben wir uns alle vertan. Ne? Also dann, weil Geld nicht immer dafür nur sorgt, dass man da, sag ich mal, vorne wegfliegt.
Genau. Ja, und du weißt ja dann auch, das ist ja genau, wenn du dieser rausgepickte Favorit bist, dann ist das auch immer so, dass jede Mannschaft gegen dich besonders motiviert ist und es dir immer besonders schwer macht. Und das muss man eben auch mal abwarten, wie Wolfsburg mit so einer Rolle zurechtkommt. Die haben sie ja schon gefühlt 20 Jahre nicht gehabt, überhaupt irgendwo totaler Top-Favorit auf irgendwas zu sein. War auch immer schwierig, so ein Scheinwerfer, so ein Kegel, der auf dich gerichtet ist. Aber für mich ist das natürlich erstmal überhaupt keine Mannschaft, wo ich hingucke. Das ist mir völlig wurscht, was Wolfsburg...
Die interessieren uns eigentlich nicht wirklich, ja.
Genau, und ja, das ist auch wirklich schwer. Also ich weiß nicht, ich habe mir so mal Gedanken gemacht im Vorfeld von dieser Folge. Ist natürlich klar, wenn du so eine Folge machst vor dem Saisonstart, dann kommen ja immer so die Fragen, was sind denn die Mannschaften, die wir hinter uns lassen werden wollen, die praktisch für uns absteigen sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal die Liga durchgeguckt und auch natürlich gestern das gelesen hier von Terodde und von Groß. Und das ist mir echt schwer gefallen. Also da fehlt mir so ein bisschen auch so die Fantasie zu sagen, das wäre jetzt für mich ein Abstiegskandidat. Ich kann das nachvollziehen bei Fürth. Bei Osnabrück weiß man immer nicht. Ne? Aber die haben auch sehr souverän gespielt in der dritten Liga und sind sehr souverän aufgestiegen. Insofern, die haben ihren Keeper verloren. Das ist natürlich auch wie bei uns ein schwerer Verlust. Ja, auch der ist weg bei Osnabrück, der da eine große Rolle gespielt hat. Aber das ist ein Verlust, den auch wir ausgleichen müssen in der neuen Saison. Ja, weiß ich nicht. Habt ihr irgendwie jemanden, habt ihr einen Verdacht?
Das ist mir also, viel zu
dicht. Ich habe auf jeden Fall was vorbereitet für die
Umfrage. Ja, okay.
Erzähl mal. Ich dachte mal, wir können ja mal so ein paar Sachen aufschreiben und ich mache das also in so einem Briefumschlag und dann legt das beiseite und dann kann man es ja mal vielleicht am Saisonende oder zwischendrin, genau, versiegelt, ja, genau, und weiß nicht, wo ich es noch hinlegen, also in einem hohlen Baum vergraben oder so, keine Ahnung.
Du kannst aber wiederfinden, also das macht ja sonst keinen
ja,
Sinn.
Das ist, genau, das stimmt. Ich habe die Umschläge so gut versteckt, ich weiß selber nicht mehr, wo die sind.
Ja. Das ist gut.
Dann lass es doch mal tricky zu Fragen überlegen. Was wollen wir überlegen? Also wer sozusagen sind die drei Absteiger oder wer landet hinter uns oder...
Ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt mal sagen, wir sollten uns, also eins sollten wir auf jeden Fall sagen, wo landet Energie?
Ja.
Daraus sollten wir uns schon mal festlegen. Also auf welchen Tabellenplatz landen wir und Punkte ist halt schwierig, glaube ich. Das ist ja, wie viele Punkte braucht man? Die zweite Liga hat ja deutlich weniger Mannschaften als die dritte.
Ja, es ist auch immer, es gibt so und so eine Saison. Also dieses Jahr war wieder so, dass du sagst irgendwie, also brauchst du schon 40 Punkte und dann gibt es manchmal so Saisons, da sagst du ja, auch mit 31 hältst du die Klasse, ne? Also es ist ja, Bundesliga dieses Jahr war es ja auch wahnsinnig wenig Punkte, ne? Das ist immer die Frage, wie groß die Diskrepanz zwischen oben und unten ist. Im vergangenen Jahr in der Liga, das haben wir auch gesehen an so Kandidaten wie eben Fürth, Braunschweig, Magdeburg, Dresden, wie die zum Schluss gepunktet haben alle. Dann haben die immer alle gepunktet, ne? Und selbst Düsseldorf oder so, die dann irgendwie völlig überraschende Auswärtsspiele gewinnen. Das ist die Frage, wie es dieses Jahr läuft, ne? Ob du da sagst, okay, du hast 6 oben, 6 unten und Mittelfeld oder ist das irgendwie alles irgendwie, Aufstiegskampf geht bis Platz 10 und Abstiegskampf beginnt bei Platz 11. Ne?
Ja, würde ich mitgehen bei deinem Teil 2. Das wird ein großes Feld werden. Ja. Das ist, wenn man die Liga so beobachtet, ist es so eng von der Qualität dort. Also das, ich sag mal, in der dritten Liga, da hatten wir irgendwann mal so eine Spitzengruppe, für die es sich vom Peloton da abgesetzt hat und die sind da alleine rumgefahren. Aber zweite Liga, also ich würde sogar mit Felix Groß und Simon Terodde mitgehen. Für mich auch Fürth, Osnabrück, ich wünsche es dir nicht, um Gottes Willen, also falls Osnabrücker zuhören, auf keinen Fall. Aber ich denke mal auch, dass die da in der Verlosung mit drinne sein werden. Und für mich irgendwo seit Jahren immer wieder Eintracht Braunschweig. Weil gefühlt die eigentlich jedes Jahr immer im Keller hängen und irgendwie immer noch die Kurve so bekommen. Und ich denke, irgendwann ist da auch mal vorbei. dass die irgendwann mal durchrutschen werden, glaube ich. Das ist so Spekulation, klar, mein Gott, wir haben noch kein Spiel jetzt gesehen.
Ich schreibe das jetzt auf, Ulf.
Ja, ja,
du also, kannst jetzt noch, du hast jetzt Fürth, Osnabrück, Braunschweig und jetzt kannst du noch aussuchen, wer von den dreien den Relegationsplatz hat.
Also das heißt, der Energie wird bei dir 15.
Also für mich, das hat jetzt nichts mit Energiefan zu tun oder Energie-Podcast oder jahrelang Energiefan. Wir werden nicht absteigen, glaube ich nicht. Nicht mit unserem Stadion, mit unserer Wucht, mit unserem, Thomas hat es ja, wir können ja gleich mal Werbung machen, im St. Pauli-Podcast auch gesagt, was uns stark macht, der Zusammenhalt. Diese Stadt, die Region, Mannschaft, Staff, Verein. Ich glaube, das wird viele, viele, viele Punkte ins Stadion der Freundschaft reinbringen. Und ich glaube nicht, dass wir, klar, wir werden da oben unten schon ein bisschen mit rumstraucheln, aber ich denke, wir werden nicht tief reinrutschen. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn wir den Pele-Wollitz-Stil so weiterspielen, hast du auch eine Euphorie, das schiebt dich, du hast keine Angst im Kader. Also ich glaube nicht, dass wir da unten mit zu tun haben. Also nicht, vielleicht zwei, drei Plätze überm Strich, sage ich mal bei uns, ja. Aber okay. Relegation, wenn du es aufschreibst, für mich Eintracht Braunschweig dann.
Okay, gut. Und du sagst so grob, drei Plätze über Strich sind 15, 14, 13.
So, ja, siedel uns und? Da mal an. Nee, 13 mag ich nicht, mach 12 draus. 12.
Oh. Mach ich 12. Mit Punkte?
Warte mal, ja, kannst ja schon mal überlegen. Ich guck mal parallel. Der 15. aus der letzten, nee, 13. aus der letzten Saison.
Ja. 12. 12. sogar.
Der 12. aus der letzten Saison, da gucke ich mal.
Das ist schwer. Nimm mal Dynamo Dresden. Die waren in der Hinrunde, die waren eigentlich weg.
Ja, so, die hatten 13
ganz
Punkte.
Wenig Punkten. So, und in der Rückrunde sammeln die Punkte ohne Ende. Das ist so schwer, dass ich.
Ja, aber man hat ja so das Gefühl, also die hat ja, natürlich
Mitte 40er Punkte sein. 2, 3, 4, 44 so irgendwo die Richtung was.
Mhm. Mein Internet ist nicht so schnell her. Ich merke es
schon. Warte, ich guck gerne für dich.
Ja?
Holstein Kiel mit 41 Punkten war 12.
Okay. Ja, 41 Punkte haben für Platz 12 gereicht. Das ist ja krass.
Ja. Und jetzt gucke ich mal das Jahr davor, die Saison 24, 25. Da hatte der 12. 42 Punkte, war Darmstadt.
Okay.
Und da hatten die Absteiger, hatten zum Beispiel Regensburg 25, Ulm 30, Braunschweig Relegation mit 35, Münster mit 36 drin geblieben.
Okay.
Das war ja dieses Jahr schon, brauchten die, glaube ich, ein bisschen mehr, ne? Also, okay. Dieses Jahr hatte.
Naja, lock mich mal ein auf 12 mit 44 Punkten.
Genau, waren, ja, 44 Punkte.
Okay.
Genau, diese hatten Braunschweig, Fürth und Düsseldorf jeweils 37 und waren nur durchs Torverhältnis, was auch noch minus 18, minus 19 und minus 20 war. Also das war schon ein sehr, genau. Und Münster mit 30 abgeschlagen, ja.
Ja.
Gut, also 44 Punkte. So, ja. Gut. Zettel 1, Zettel 2, Ronny sagt.
Also, ich gehe mit Ulf mit bei den Absteigern. Wobei ein Absteiger, also was heißt Absteiger, aber ich glaube in der Relegation, da setze ich noch eine andere Mannschaft rein. Ich setze auch die beiden von Ulf genannten, die setze ich auch auf die letzten zwei Plätze. Reihenfolge, weiß nicht.
Ist ja egal. Also das ist auch so genau müssen wir es nehmen.
Und ist Arminia Bielefeld. Und wir gehen in das Ziel mit Platz 14. Und ich sag, 40 Punkte reichen dafür. Und die holen wir.
Okay. Gut, also Fürth und Osnabrück, direkte Absteiger, Bielefeld Relegation und Bielefeld wir 14. mit 14 Punkten.
Ja.
Gut, dann mache ich mal meinen Zettel und ich sage nämlich, also das hatte ich mir tatsächlich vorher schon überlegt, das ist sehr lustig, weil die liegt genau in der Mitte zwischen euch.
Mhm.
Ich sage, wir werden 13.
Mhm.
Und holen aber nur 39 Punkte. Und meine Absteiger sind auch Osnabrück, würde ich sagen. Dann glaube ich, auch wenn das die Experten anders gesehen haben, der FC Magdeburg.
Oh. Okay.
Wir haben hier gleich wieder Freunde hier.
Mhm.
und glaube, dass Fürth wieder Relegation spielt. So. Dann haben wir das. Mehr brauchen wir nicht aufschreiben, oder? Wollen wir okay. noch irgendwas dazu schreiben?
Nee, also.
Eigentlich kann ich doch auch alle drei Zettel in einen Umschlag machen, oder?
Genau, das geht auch. Ja.
Ich habe jetzt zwar drei hier zurechtgelegt, aber.
Ach so, ja, Umschlag.
Ja, ich weiß, ja, Sparfuchs hier, also. Genau. Wir haben es ja nicht so.
Könntest du ja. am letzten Spieltag gehen wir zum Stadionsprecher am Mittelpunkt und dann wird jeder Brief einzeln gezogen und der verloren hat, wird aus dem Stadion gejagt dann vom Feld. Oh, oh.
So? Einmal.
Ja. Oh, oh.
Also, Zettel sind drin, ne? Das mal so, dann halte ich das mal ein bisschen hoch. Und dann.
Die Losfee, die offizielle. Nee, wie heißt das nochmal? Der offizielle, der das begutachtet dann?
Der Notar.
Der Notar, genau.
So, zweite Liga.
Schreib gut drauf, damit du wiederfindest.
ja, ich habe schon einen guten Platz.
Ah, okay. Ich muss
mein
jetzt
Weinregal. Da komme ich öfter.
Oh, Weinregal.
Zweite Liga, Vorhersage, Sandor Dreieck.
Ja. Ich muss allerdings jetzt noch einschränkend zu meiner Vorhersage sagen, dass ich glaube, dass wir, um das zu erreichen, noch Verstärkungen brauchen. Also jetzt unabhängig davon, einen guten Eindruck, den wir im Bremen-Spiel gemacht haben von der Generalprobe. Aber ich glaube, dass es wird der Energie auch gelingen, da bin ich sicher. Aber es wird bis zum Ende der Transferperiode, glaube ich sogar, dass wir sogar noch 3 bis 4 Spieler hier zusätzlich in Cottbus sehen werden und das, glaube ich, auch müssen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich der aktuellen Mannschaft irgendwie die Qualität absprechen will oder gar nicht. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass man aus meiner Sicht in dieser zweiten Mannschaft dann gesehen hat, dass die Abstände einfach noch ganz schön groß sind. Also dass die Breite des Kaders aus meiner Sicht noch nicht so gegeben ist. Die werden wir aber brauchen. Also deshalb glaube ich, dass da noch sehr intensive Bemühungen auch vom Club geben wird. In der Hoffnung, toi, 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 dass uns das auch gelingt, dass wir da noch Qualität holen. Aber die werden wir brauchen. Also nicht, dass ich jetzt sage, das waren, ne, also gab da jetzt, also ich kritisiere da jetzt keinen ganz persönlich oder so, dass ich sage, der hat kein Zweitliganiveau, Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn man die zweite Liga ein bisschen verfolgt und wenn man die Qualität in der zweiten Liga sieht, dann weiß man auch, das geht irrsinnig schnell. Und wir werden noch Spieler brauchen, die diese Intensität und dieses Tempo vor allem, die das auch mitgehen können.
Ja, wir hatten ja vor allem auch, sag ich mal, in der dritten Liga hatten wir eine Wucht von der Bank gehabt. Jetzt nicht in jedem Spiel, aber doch sehr oft, dass du gesagt hast, okay, wenn jetzt irgendwie der oder dieser oder jener mal irgendwie runter muss oder irgendwie sich ausgepowert hat, dann hattest du ja gesagt, jetzt kommt der und jetzt kommt der nochmal rein. Das waren ja Punkte und die hast du jetzt, glaube ich, aktuell gerade nicht. Also das ist eben das, glaube ich, dass dieses Gefälle zwischen der ersten Elf und den Leuten, die noch sozusagen dann in einem 18er oder glaube ich sogar 20er Kader in der zweiten Liga sind, dass du da irgendwie sagst, okay, da kannst du nochmal einen Läufer auf der Außenseite, kannst nochmal einen Stürmer bringen, kannst nochmal einen Abwehrspieler zum Absichern bringen. Das wird spannend und fällt mir auch auf, dass das nicht ganz ausgeglichen ist. Und da kann man natürlich auf dem Transfermarkt was tun.
Ich denke, da passiert doch was. Ich hatte bei Niederlausitz aktuell, glaube ich, das Interview mit Schorsch gesehen, mit Sebastian Lemke. Und er meint, also wenn man mal einfach mal zwischen den Zeilen ganz normal zugehört hat, da sind wir schon mächtig am Arbeiten im Hintergrund. Und ich gehe mit Ronny mit. Ich glaube auch, so drei Leute werden noch aufschlagen bei uns hier. Wie hat Sebastian Lemke gesagt, wir haben noch was im Köcher. Und wenn ich so einen Satz schon raushaue, dann den hole ich nicht aus der Luftblase irgendwo, sondern da ist schon was am Hintergrund. Ich denke mal, Manuel wird da schon wieder mit Bele schon lange am Arbeiten sein. Und Sebastian Lemke spekuliert ja auch aufgrund der letzten Jahre, egal welcher Liga. Es gibt immer Spieler, die bis auf den letzten Tag noch hoffen und beten. Und ich möchte dort und merken dann, oh, es klingelt keiner, dann nehme ich mal doch da das Angebot. Und auf so eine Spieler, denke ich mal, spekulieren sie natürlich, die trotzdem charakterlich dann irgendwo doch noch zu uns passen sollten, weil das ist auch eine Stärke von Cottbus, dass wir diesen Team-Spirit haben und du kannst da nicht irgend so einen Kaspar reinholen, der bis zur Ziellinie rennt und wartet, dass die Millionenscheine ihm um die Ohren fliegen und dann, naja, okay, nimm mal den Notnagel Cottbus. Sowas brauchst du ja auch nicht. Aber ich denke mal, da sind unsere Jungs, wir haben es ja die letzten 5 Jahre bestätigt, gut aufgestellt und gucken ganz, ganz genau hin, wen sie dort holen. Und da in dem Zusammenhang dieses Vertrauen oder Stuff war ich ganz überrascht zu lesen, dass auf der Torwartposition, wo es um den, ich sag's jetzt mal, denke ich mal, zweiten Torhüter geht, dass dort zu 100% auf Alex Seewald gehört wurde. Das wurde ihm wohl, glaube ich, komplett überlassen vom Trainerteam, vom Präsidenten. Alex, suche du in deinem Portfolio, in deinem Torwartportfolio, was du kennst, einen Torhüter aus, der zu uns passt, der jung ist. Das war, glaube ich, noch das Anforderungsprofil, jung und heiß. Und dass man da Alex Seewald dieses 1000% Vertrauen schenkt und wirklich sagt, du, wenn du sagst, der, dann holen wir den. Fertig, wir vertrauen dir, ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch, Ronny, geh mit dir mit. Drei Spieler werden vielleicht noch aufschlagen bei uns hier.
Ja.
Das ist Torwart.
Brauchen, ja.
Torwart können wir auch mal kurz thematisieren. Marcel Lotka fand ich top im Spiel gegen Bremen. Vor allem hat er eine Sicherheit, also die Bälle eben festhalten, eine Ruhe. Und dann das, was wir schon letzte Woche mal kurz thematisiert haben, sehr hoch spielt er, ja. Also ja. So dieser fliegende Libero, also der stand schon teilweise manchmal am Mittelkreis und hat dann mal den Ball nach rechts und links geschoben und war ihm auch anspielbereit. Also grundsätzlich hat mir das sehr gut gefallen. Hat auch ein, zwei Klasse-Paraden dabei gehabt. Fand ich insgesamt ein sehr guter Auftritt. Und das ist ja auch wichtig, wenn man jemanden hat, der eben Ruhe ausstrahlt und in dem man Vertrauen hat. Das ist ein Thema, was, glaube ich, auch jedem Abwehrspieler Sicherheit gibt und den entlastet, ja, dass man sagt, okay, ich habe da hinten noch jemanden hinter mir, der lässt jetzt nicht jeden Ball durch.
Genau. Ja, es ist ein extrem schwerer Verlust für uns, Marius Funk. Das ist für mich mit einer der größten Schmerzen nach dem Aufstieg, dass der nicht zu halten war. Aber jetzt mit Lotka, mit dem Eindruck, den man jetzt von ihm gewonnen hat in der Sommervorbereitung, gehe ich erstmal nicht mit dem Magendruck in den Sonntag rein. Also der hat jetzt an den Bremer Toren, was muss man sagen, wenn man jetzt sagt, ja, aber der hat doch 4 Gegentore, aber muss man auch dazu sagen, da kannst du nicht viel machen. Als Torwart bei diesen Toren, so wie sie gefallen sind, zwar kein Torwartfehler dabei oder sowas. Ich fand, er hat gutes Spiel gemacht. Ne? Und das ist halt auch wichtig, dass jetzt in so einer großen Fußstapfen, wie Funk die hinterlassen hat, jetzt auch jemand tritt, der seinen eigenen Stempel, sein eigenes Spiel hat. Okay. Das ist was anderes, das hat man schon gemerkt, das ist kein Marius Funk, das ist ein anderer Torwart, der auch andere Sachen interpretiert, also so hoch hat, glaube ich, Marius Funk die ganze Saison nicht gestanden, aber der war sehr, sehr stark auf der Linie und der bringt andere Sachen mit rein und wenn uns das nützt am Ende, dann ist da alles richtig. Also ich habe da absolutes Vertrauen jetzt auch in ihn und habe da jetzt gar keine Bauchschmerzen vorm Sonntag, weil ich sage, Punkt wird nicht zu ersetzen sein. Also, glaube ich jetzt momentan gar nicht.
Nee, also das wird sicherlich nicht am Torwart liegen, wie das Spiel am Sonntag ausgeht.
Ich glaube, wir hatten es in irgendeinem Drittliga-Podcast, waren wir auch alle drei übereinstimmend, dass ich glaube, wir die wenigsten Schmerzen, Sorgen haben, Bauchschmerzen, wenn es bei Energie Cottbus um die Torhüterposition geht. Also das ist, glaube ich, da sind wir, können wir relativ ruhig schlafen, sage ich mal. Wir haben ein paar Ausreißer gehabt zu den Oberliga-Zeiten. TG kennt die ja noch. Aber so die letzten Jahre, das war die Position, wo ich am ruhigsten schlafen konnte, wirklich. Was mir dann aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe es nur gegen Wilmersdorf, Altklinike, das Spiel gesehen, dass auch die Ruhe, was Thomas sagt, fand ich auch sehr, sehr, sehr ruhig, abgeklärt, keine Hektik, aber dass dann teilweise auch mal so ein, zwei lange Bälle in die Spitze wirklich kamen, wo er gesehen hat, es läuft rein. Dumbia hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, doch. Wo ich gesagt habe, okay, du bist im Mannschaftseinschläfer an den Gegner, so immer ruhig, aber dann auf einmal der fünfte Abschlag, zack, das war eigentlich wie ein Steilpass von Tolga sozusagen. Und das fand ich schon echt gut, dass er dann auch aus der Position so ein Spiel liest. Wie stehen die Gegner gerade? Wo läuft jemand so? Das fand ich echt genial schon, diese Übersicht, die er da schon gezeigt hat. Es war ein Spiel jetzt, aber zumindest habe ich mir da schon mal so ein kleines Bild machen können.
Ja. Ich würde euch kurz mal unterbrechen für einen Verbrauchertipp.
Das ist
diesmal tatsächlich ein Tipp. Also und zwar richtet der sich an alle E-Bike-Fahrer oder die dies werden wollen. Und zwar ist das ein Tipp, logischerweise von Schenker Fahrrad und Service in Cottbus, E-Bike-Spezialist seit vielen Jahren, über den Umgang mit dem Akku im E-Bike. Weil wir haben jetzt den Sommer, es geht in Urlaub und gerade bei den Temperaturen, bei über 30 Grad, muss der Akku einiges aushalten. Dementsprechend ein E-Bike zum Beispiel nicht unbedingt in der prallen Sonne abstellen, da bei 35 Grad, das ist alles schlecht für die Akkus. Nach längeren Touren, wenn man den laden will, auch mal warten, bis er abgekühlt ist und überhaupt vielleicht das E-Bike mal irgendwie in der Garage abstellen, wo es ein bisschen schattig steht. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn man jetzt das E-Bike mal mitnimmt auf den Fahrradträger, Akku rausnehmen, ins Auto legen, ins klimatisierte Auto natürlich. Hat einmal den Vorteil, der Akku ist da nicht sozusagen Fahrtwind und irgendwie Hitze ausgesetzt. Und das zweite ist, wenn ihr das Fahrrad auf dem Heckträger habt, und es fährt euch einer drauf und durch den Akku zum Beispiel entsteht ein Brand, habt ihr auch noch eine Mitschuld, ja. Dementsprechend lieber rausbauen, ist auch idealer und besser natürlich für den Fahrradträger, wenn er da ein paar Kilo weniger transportieren muss. Natürlich, wenn ihr dann am Zielort seid, den Akku auch wieder aus dem Auto rausnehmen und nicht bei 70 Grad dort liegen lassen. Genau, und das sind eigentlich so ein paar kleine Hinweise für die E-Bike-Fahrer, damit sie lange Freude an ihrem Akku haben und nicht irgendwie dann nach 10 Kilometern feststellen und sagen, oh, irgendwie ist das Ding nicht in Ordnung und dann stehe ich jetzt hier irgendwo in der Walachei und komme nicht weiter. Das war diesmal praktisch ein wirklich Verbrauchertipp in dem Sinne von Fahrrad Schenker. Der hat natürlich wahrscheinlich, wenn ihr mal in den Laden geht und euch beraten lassen wollt, ganz, ganz viel weitere Tipps. Der Laden ist in der Beuchstraße, das ist in Cottbus an der Ecke Karlstraße. Kennt jeder in Richtung Schmelwitz raus, Fahrrad Schenker.
An dieser Stelle großes Dankeschön an die Sponsoren, die diesen Podcast ja auch möglich machen. Das ist zum einen Fahrradschenker und zum anderen ist das Feldschlösschen. Vielen lieben Dank.
Ja. Ist auch meine Stammwerkstatt von meinem Fahrrad, kann ich ruhig sagen. Ich habe ein Gravelbike, ein Rennrad, ich bin immer bei Schenker. Also
Sportler. Sportler. Siehst du, ich fahre nämlich ein E-Bike, also da bin ich ganz so sportlich.
Ich habe immer Bioantrieb.
Ja, ich habe es dieses Wochenende aber immerhin mit dem Rad bis nach Goyaz und zurück geschafft. Also Freitag hin und Sonntag zurück, weil ich da einfach ein Wochenende verbracht habe. Aber das war so eine Tour, die hätte ich jetzt, glaube ich, ohne E-Bike gar nicht angefangen. Das ist bei dir wahrscheinlich dann anders mit deinem Gravelbike. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die du, keine Ahnung, wahrscheinlich Montag früh machst. Ja, so eine Touren.
Ich habe ein Dixie, das hat einen Gang und obwohl mein Dixie lässt sich zumindest bremsen, also es ist kein.
Das ist schon mal gut, ja.
Ja, gut. Ja. Aber ich fahre das auch sehr, sehr gerne. Das macht echt Spaß.
Gut. Dixie. So, ja. Vom Radsport nun aber zurück zum Fußball.
Genau, Hannover 96, Männer, das ist natürlich ein Gegner, da werden ja Erinnerungen wach. Die Hannoveraner waren, glaube ich, gar nicht so glücklich, dass das ihr erstes Spiel ist. Wobei die Anschlusszeit hat sie wahrscheinlich jetzt doch wieder etwas glücklicher gemacht. Es wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Flutlicht gespielt. Insofern ist natürlich eine Erinnerung, die für die Hannoveraner nicht wach wird. Ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir gegen Hannover gespielt haben. Das DFB-Pokalspiel letzte Saison. Ja, das war natürlich schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf Zweitliga-Fußball und es war für uns ja auch erfolgreich. Das war das Schöne. Und ja, ich denke, wenn ich so an dieses Spiel zurückdenke, dann haben wir Hannover.
Alex Sebold.
Ja, Alex Sebold, damals großer Held in diesem Spiel, aber wir haben das auch gut gelöst. Also nun ist das natürlich die Mannschaft der letzten Saison mit der von dieser Saison und Hannover von letzter Saison mit der mit Hannover von dieser Saison schwer zu vergleichen. Und diese Kreuzvergleiche, die hinken ja sowieso immer. Mhm. Aber wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen im eigenen Stadion, zumindest mit Hannover gemacht.
Ja, also die schlechten Erfahrungen sind jetzt relativ überschaubar. Also wir haben natürlich einen unserer größten Erfolge in unserer Vereinsgeschichte gegen Hannover gefeiert, 97 mit der Relegation. Dann den höchsten Bundesligasieg, das ist ein 5:1 unter Bojan Prašnica. Also das muss dann irgendwie 2008 oder so gewesen sein wahrscheinlich. Da erinnert man sich gern dran. Also es gab schon rote Karte Freddy Bobic, ne? Ja, mach dich mal nicht zum Volkshelden. Da kann ich mich auch noch dran erinnern in der Bundesliga. Und an so, ich sag mal, in Anführungsstrichen schmerzliche Niederlagen kann ich mich nur an eine erinnern. Ich glaube, das war mal ein Pokalspiel, glaube ich, nach Elfmeterschießen. Haben wir mal verloren. Das war die Saison mit Micha Turk und Josef Mokhtari. die zu Saisonbeginn ja noch sehr gut performt haben. Ich glaube, die haben auch beide ein Tor gemacht in dem Spiel. Und da war dann auch ein sehr, sehr junger Per Mertesacker bei Hannover 96, der, glaube ich, auch ein Tor gemacht hat und, glaube ich, auch den einen Elfmeter, wenn nicht sogar den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Das ist meine Erinnerung jetzt erstmal so insgesamt an Hannover 96, mhm. wobei natürlich 97, also 97 gegen 96, das überwiegt natürlich und toppt alles.
Das war halt alles, ne? Das ist ja ein legendäres Spiel, das Relegationsspiel oder beide sogar, muss man ja sagen. Auch das Hinspiel hatte ja unfassbar viele Geschichten. Und wenn man sich da zurückerinnert, welche Spieler Hannover damals hatte, die ja danach auch noch riesige Karrieren gemacht haben, da muss man natürlich sagen, dass wir damals da durchgekommen sind und dass wir uns damals da durchgesetzt haben, dass das in Hannover so viele Jahre geschmerzt hat und vielleicht den einen oder anderen, der damals dabei war, immer noch schmerzt. Das kann man auch nachvollziehen. Also wenn man sich vorstellt, was die für eine Mannschaft hatten und gegen uns damals gescheitert.
Ja, zumal wir damals überhaupt gar keinen Namen hatten. Wir waren ja noch gar nicht präsent auf der deutschen Fußballkarte. Ich sag mal, was danach passiert ist mit zweite Liga, erste Liga, DFB-Pokalfinale kam ja auch noch 97 dazu. Aber zu dem Zeitpunkt, als das Relegationsspiel damals stattfand, kannte uns, glaube ich, jeder zweite Hannoveraner überhaupt nicht. Gar nicht. Der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass es in Cottbus einen Fußballverein gibt. Das kam ja alles erst die Jahre danach. Aber diese 97er Niederlage damals für Hannover dann, klar, das schmerzt ja bis heute noch, wenn du das gelesen hast, als der Spieltag festgesetzt wurde, die Kommentare, wo du sagst, das ist so eingebrannt bei den 96-Fans damals, dieses, das ist ja nur schon ewig her, aber ich sag, am meisten geilt sich die Generation auf, die da gar nicht gelebt hat, das finde ich auch immer so schön, die dann irgendwelche Geschichten von ihren Vätern hören, ja, die haben das Flutlicht ausgeknipst da und das war ja Betrug und keine Ahnung was. Die regen sich ja am meisten auf. Aber dieser, ich staune für mich, dass dieser Stachel so lange, so tief dort sitzt. Das war, wie gesagt, 1997. Jetzt sind wir in 2026.
Ja, es sind, wie du schon sagst, es sind 29 Jahre. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, wo du sagst, du musst ja wahrscheinlich schon irgendwie 35 sein, um da irgendwie eine Erinnerung dran zu haben. Ja. Ne? Und das ist schon das Verrückte, dass man trotzdem sozusagen offenbar auf 20-jährige Hannoveraner trifft, denen das bei denen der Stachel tief sitzt und denkt so, Moment, ja, du bist ja, du bist ja erst 15 Jahre später geboren. Ja? Also das ist ja irgendwie völlig verrückt. Ja, das ist für die natürlich dieses absolute Thema. Jetzt war natürlich, wir hatten natürlich eine super Mannschaft, also die als Mannschaft gespielt haben. Mhm. Und man muss schon sagen, Hannover, die haben uns wahrscheinlich einfach damals, wird ja wahrscheinlich keiner zugeben, die haben uns wahrscheinlich einfach überhaupt nicht ernst genommen. Also die haben gedacht, ja, das ist so ein...
Nee, Profi, das... Also, das
meinst du nicht?
Da muss ich
du bist da besser als Insider.
Ich war ja damals dabei. Ich war ja damals im Club. Und die haben uns sogar sehr ernst genommen. Und ich glaube sogar zu ernst genommen. Das war, glaube ich, das Problem. Wir hatten ja damals... sie waren ja der haushohe Favorit sowieso. Und unser Training wurde beobachtet, unsere Spiele wurden beobachtet. Und sie hatten ja damals Reinhold Franz als Trainer, der auch ein sehr, als sehr akribischer Arbeiter galt.
Ja.
Später hat man mal gesagt, der war zu akribisch. Der hat die Mannschaft von damals viel zu viel überfrachtet mit Energie Cottbus. Und es war einfach, wenn die sich nur darauf besonnen hätten, ihre Qualität auszuspielen, also nur das, was sie selbst können, dann wahrscheinlich gereicht. Aber sie haben sich viel zu sehr mit Energie beschäftigt. Es war damals auch, muss man dazu sagen, das war wie so ein Ost-West-Kampf. Ja. Der wurde auch damals, es gab ja in Hannover, gibt es ja diese große Zeitung, die Neue Presse. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Neue Presse heute tickt, was da für Leute, kann ich ja nicht verfolgen oder so, ich lese das nicht. Aber damals war das so, dass bei dieser Neuen Presse, das war sehr boulevardesk, und da arbeitete jemand dann in dieser Sportredaktion, der hatte einen unfassbaren Spaß daran, diese beiden Vereine sozusagen gegeneinander aufzuhetzen. Das war damals wirklich so aufgeladen, dieses Duell. Ja. Ich glaube sogar, das war ja auch die erste Relegation, wenn ich mich erinnere, überhaupt, die um den Zweitligaaufstieg gespielt wurde, oder irre ich mich da? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nee, TB war ja vorher auch schon mal gescheitert, nicht? Oder waren die danach gescheitert?
Nee, TB war danach gegen Hannover. Das war ein Jahr später.
Ah ja, also das wurde so hoch geschaukelt, hochstilisiert, gegen, also zu einem unfassbaren Drecksspiel schon vor der, in der Presse gemacht damals, so dass ich einfach glaube, dass das eine ganz große Rolle gespielt hat. Das war, am Ende waren es die Nerven, die, glaube ich, eine Rolle gespielt haben bei Hannover. Ernst genommen haben die uns. Also die haben uns beobachtet, die haben Spione geschickt, die das Training da und mitgefilmt mit kleiner
das
Kamera.
Das habe ich
also,
mal...
Ja. Ja, also das war wirklich so. Also die haben uns unterschätzt, glaube ich, nicht. Aber es war, glaube ich, die haben viel zu viel Informationen gehabt über uns.
Ja, meine, naja, so. Dann...
Ein so Otto Addo und also Gerald Asamoah, der hätte wahrscheinlich gar keine Information gebraucht. Der sagt, hey, hier, Tor machen. Das hätte gereicht.
Ja. Dieter Hecking hat gespielt, war damals noch Spieler bei Hannover 96. Ja, dann natürlich Jörg Sievers im Tor.
Sievers im Tor noch, ja.
Genannt Colt Sievers, ja. Kann ich mich noch dran erinnern, sein Spitzname. Ne, ja, da kann man ja nur später der neuen Presse danken, dass die das so aufgebauscht haben. Ich kann mich auch irgendwie dran erinnern, dass am Anfang war das ja so ein bisschen, hat man ja so ein bisschen eher so einen Kuschelkurs von Cottbuser Seiten, also auch von der Cottbuser Presse gesucht, also auch so mit der neuen Presse zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen, ihr schickt uns mal Artikel über Cottbus, das wir machen und wir veröffentlichen was Hannover-mäßig und dann muss das ja irgendwie von der Seite dort dieser Boulevard-Tageszeitung zum damaligen Zeitpunkt dann doch irgendwie in eine andere Richtung. Ich kann mich auch daran erinnern, dass da genau diese Trainingsbeobachtung, dass die, glaube ich, sogar irgendwie Energieschal oder so und Energiemütze so als Energiefans sich verkleidet haben, um dort beim Training zuzugucken. Also was ja völlig absurd. Und das kam ja alles raus. Und dann ist ja so, da ist ja so der Lausitzer dann so am Anfang, sagt ja, das ist ja nett, dann spielen wir jetzt gegen Hannover. Aber als diese Sachen rauskamen, dann war natürlich diese Stimmung auch in der Lausitz nicht mehr nett. Ja, dann haben sie gesagt, also verarschen lassen wir uns hier nicht. Und dann, sag ich mal, gibt's natürlich auch dann volle Breitseite, ne, von im Stadion halt. Ne? Das ist dann, das können wir, ja. Also da muss man vorsichtig sein, ne, wie man da agiert.
Aber wenn man ehrlich muss man sagen, das ist wirklich verbrieft. Das hat wirklich stattgefunden. Schiedsrichter dieser Partie war ja damals der Dannemann. Weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Eigentlich ein renommierter Schiedsrichter. Ja, also es war jetzt nicht irgendwie vom DFB damals irgendwie unerfahrener Mann angesetzt, sondern wirklich einer, der einen Namen hatte damals schon und auch ein guter Schiedsrichter war. Und das ist wirklich, da gab es Zeugen, der ging in die Kabine mit, wie es damals ist, und schmiss einen Ball in die Ecke im Treppenflur und brüllte laut, Scheiße, das habe ich nicht gewollt. Dass Hannover gescheitert war. Das, solche Sachen haben da rundherum um dieses Spiel stattgefunden. Okay. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Also aber auch wirklich, zum ersten Mal.
War das wirklich mit ganz vielen kleinen Sachen, die da damals passiert sind. Übel. Ja, und dann war natürlich die große Geschichte der Flutlichtausfall. Ne? Wie konnte das passieren? Warum? Weshalb? Wieso hat Energie Cottbus, das war ja die Hannoveraner Version, die bis heute erzählt wird. Komischerweise hat die sich durchgesetzt. Unsere Version hat sich nicht durchgesetzt. Die Geschichte wird kaum noch erzählt. Ich meine, das ist natürlich eine viel schönere Geschichte, wenn man sagen kann, der Club hat mit Absicht das Flutlicht ausgemacht. Ja. Das ist tatsächlich ein Sicherungsausfall war von einer extrem großen Sicherung, die überhitzt war. Die war kochend heiß, die hat geglüht. Und man musste die rausdrehen. Aber niemand hatte Handschuhe dafür. Das heißt, man musste warten, bis die so abgekühlt war, dass man die halt rausgedreht hat. Das war der Grund, warum der Flutlichtausfall so lange gedauert hat. Und nicht, weil wir gesagt haben, so, warte mal, wir nehmen mal den Hebel darunter und machen das Flutlicht wieder an. So war es halt einfach nicht. Aber die andere Geschichte hat sich halt viel schöner erzählen lassen. Da hat man einen bösen Club gehabt und deswegen, aber ja.
Es hat ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt keinen Sinn ergeben, in diesem Moment das Flutlicht auszuschalten, bei einem Stand von 1:1, ja, also gut, okay, das hat jetzt irgendwie, kann man jetzt sagen, okay, es hat irgendwie Energie in die Karten gespielt, aber man darf ja nicht vergessen, dass die erste Aktion, nachdem das Flutlicht wieder brannte, war die gelb-rote Karte für Jens Melzig. Das heißt also, eigentlich ist sozusagen, in dem Moment, wo das Licht wieder da war, das Spiel weiterging, war Hannover absolut im Vorteil, hatte nur den Nachteil, dass der doch etwas schwalbende Otto Addo sich hat draußen noch behandeln lassen nach dieser Karte. Und während der Behandlung hat der Detlef Irgang, also wo die zu 10 waren, hat Detlef Irgang das 2:1 gemacht. Da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Ja, und dann standen sie da mit offenem Haar.
Mhm. Also, ich finde es cool, dass unsere Rückkehr in die zweite Liga gegen Hannover läuft, weil das bringt halt immer so schöne Erinnerungen zurück und dass es nicht irgendwie Fürth ist oder so und nichts gegen die Fürther, aber hätte halt keine Story, dieses Spiel. Und insofern ist das natürlich cooler. Noch cooler wäre natürlich ein Ostderby gewesen oder gegen Hertha. Aber auf der anderen Seite, ich finde auch, das ist reizvoll. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, auch in dem Spiel jetzt, auch wenn wir es zu Hause spielen, Hannover ist schon in der Favoritenrolle. Also was die letzte Saison gespielt haben und die ist nicht besonders schlechter geworden. Jedenfalls wäre es mir nicht aufgefallen in der Sommerpause irgendwie, dass die einen großen Aderlass gehabt hätten oder sowas. Also ich erwarte die schon wieder auch in dieser Saison weit vorn und für mich sind die auch in dem Spiel der Favorit.
Mit einem Top-Trainer. Also das ist einer, da ziehe ich den Hut vor dem wirklich. Der hatte Magdeburg die aus der Versenkung wirklich geholt mit auch attraktivem Fußball in Magdeburg. Da ist dann gewechselt. Klar waren sie da traurig in Magdeburg, aber im Nachhinein haben wir auch gesehen, zu was der wirklich in der Lage ist mit einem komplett anderen Kader. Und hat ja mitgespielt in der Spitzengruppe. Also das ist mal locker keine Laufkundschaft für uns sowieso nicht als Aufsteiger. Also ich mache uns jetzt auch nicht größer, als wir sind. Also definitiv Favorit ist ganz klar Hannover 96. Also da müssen wir nicht rumeiern und nicht durchdrehen.
Nö, aber das wird uns ja in der Saison sehr oft so gehen, dass wir einen Favoriten empfangen. Ja. Möglicherweise 17 Mal, vielleicht 15 Mal, mal gucken. Ne? Und da muss man sich ja trotzdem durchsetzen. Also ansonsten
wird es auch mal ganz gut. Nach den ganzen Regionalliga-Jahren, wo wir das FC Bayern in der Regionalliga waren, jetzt auch gerne mal die andere Rolle mal einnehmen können.
Ja, absolut. Zumal wir in der Vergangenheit immer gezeigt haben, dass uns jetzt die Rolle sozusagen als Underdog deutlich besser liegt. Was wir jetzt auch, sag ich mal, in der dritten Liga gemerkt haben, dass du Spiele hattest, wo du irgendwie Punkte eingeplant hast, weil du sagst, du bist ja irgendwie besser. Ich erinnere an das Heimspiel gegen SSV Ulm beispielsweise. Das waren dann meistens die, wo man enttäuscht nach Hause ging. Und die Spiele, wo man irgendwie dachte, also immer wenn man irgendwie dachte, wir sind ja sowieso besser als die oder so, dann war es ja meistens nicht so optimal gelaufen. Ja, also Heimspiel gegen Schweinfurt gab es ja auch noch damals Diskussionen. Ne?
Die Spiele, ja.
Genau.
Immer dann, wenn du das Gefühl hattest, Energie hat was zu verlieren, dann ist es meistens so gekommen. Wenn du was gewinnen konntest, dann haben wir es meistens geholt.
Ja, und ich meine, wie gesagt, und am Sonntag können wir nur gewinnen.
Ja.
Also, perfekt. Ja. Danke für die Ansetzung.
Ja. Habt ihr das mitbekommen? Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Vlogs mehr geben von Matze. Ja, das ist natürlich, das sind so Sachen, ne, da denkt man gar nicht weiter drüber nach. Also, das ist der Fluch der guten Tat. Steigst da auf in eine Liga, die natürlich deutlich professioneller ist als die dritte Liga, die deutlich besser vermarktet ist, was ja auch ein großer Vorteil ist. Ich meine, wir haben jetzt den achtfachen Etat des Vorjahres, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet eigentlich, achtfacher Etat für einen Fußballverein. Ich bin immer noch der Kleinste in der zweiten Liga, aber trotzdem für Energie ja ein Quantensprung. Aber heißt eben auch, Bilder aus dem Stadion, nur noch für die dafür bezahlen. Und nicht mal für die Clubs. Also nicht mal für jemanden aus dem Club. Ich meine, er hat es ja nicht für den Club veröffentlicht, sondern auf seinem Matze Butters. Schade ist schon. Es war wirklich immer schön. Ich war großer Fan, habe mir jeden angeguckt. Also Matze, der war ja richtig geknickt und traurig. Und das hat mir so leid getan. Aber ich kann da mit ihm fühlen, weil er hat ja sehr viel Herzblut da reingesteckt.
Wie ist denn das jetzt? Macht er jetzt trotzdem noch irgendwie Energievideos dann? Also es gibt ja noch
gesagt hat, ich kenne jetzt auch die genauen Regeln, ne? Also das weiß ich jetzt nicht, die Medienrichtlinien, die da genau gelten, aber so wie er sich ausgedrückt hat, geht es ja um die Bilder im Stadion, ne? Zu denen, denen gehört die Ränge sogar, also er könnte nicht mal auf die Ränge filmen und ich meine, er wird sicherlich filmen können, wie die Mannschaft ankommt, wie die aus dem Bus steigen und so weiter, aber das kannst du ja auch nicht 18 oder so oft zeigen.
Ja. War schon ein geiles Format. Ich hab auch irgendwie jede Folge geguckt. Also gerade dann, man war ja schon mal himmelig, dann gab es ja irgendwann diese Zweiteiler, ne? Also dann wurde der Teil 1 fertig geschnitten, dann verdammt, das ist wie bei so einer Fortsetzungsserie. Jetzt muss er wieder 24 Stunden warten, bis Teil 2 kommt. Ja, schade, ich kann nur hoffen, dass er irgendwie im FC Energie erhalten bleibt und einfach guckt sozusagen, was kann man machen, und dass er einfach aktiv bleibt, dass es weiteren Matze Butters Energievideos gibt. Das wünsche ich mir.
Ja. Also ich habe das Interview auch von ihm gesehen, da in der Turnhalle bei Energie, und man hat schon wirklich gesehen, wie geknickt er dort echt war, weil er hat das ja auch gelebt. Ich habe es auch immer geschaut. Gruß Matze an dich. Danke für deine Emotionen. Aber wenn dir sowas wegbricht, auch, er ist ja auch durch und durch Energiefan, und dir wird sowas genommen. Du kannst deinen Verein präsentieren, du kannst ihn in der Öffentlichkeit positiv rüberbringen. Genauso wie der aus Rostock dort, der ja auch positiv berichtet von Hansa immer. Und das wird ihm alles, ich sag's mal, genommen durch Medien, Fernsehrechte, was weiß ich, wie das da heißt. Aber dass er nicht mal Zuschauer zeigen darf, da war ich schon erstaunt über so eine Aussage. Ich meine, vom Spielfeld, das wissen wir, Fernsehrechte, Bildübertragung und so weiter, alles klar. Aber selbst Zuschauer nicht zeigen, da war ich schon sehr erstaunt, wie weit dann so eine Regeln gehen. Aber TG hat es ja im St. Pauli-Podcast auch gesagt, es gibt Regeln über 2 Sitze mehr auf der Auswechselbank, anderes Flutlicht. Da können wir jetzt wahrscheinlich eine große Liste aufmachen, und Matze betrifft es ihn leider Gottes auch. Also ich verstehe auch die Leute, die sind auch alle ziemlich sauer, und man hört es ja auch bei uns, wenn wir angesprochen werden in der Stadt mal, Mensch, wann seid ihr wieder? Die Leute lechzen ja, nach Energie Cottbus, nach Diskussionen, Bilder, irgendwas, Emotionen. Oder Energie FM, wir haben bei Energie FM einen Stammtisch, wir haben immer die gleichen Hörer dabei und dann auch wieder neue, aber du hast einen Stammtisch dabei, die Leute lechzen nach Energie Cottbus. Und wenn denen sowas wegbricht, so eine Plattform, das ist natürlich dann schon mal auch mal bitter für Matze und bitter für die Zuhörer oder Zuschauer.
Ja, wobei ich glaube, es gibt sicherlich Vlogger in jedem professionellen Zweitligaverein. Dazu haben wir gerade festgestellt, hast du halt einen riesen Etat, ja, da irgendwie Social Media Profis zu beschäftigen, die wahrscheinlich auch Videos machen, die vloggen. Mann. Und da muss man wahrscheinlich einfach mal gucken, was denn möglich ist. Also die werden ja, die haben ja, sag ich mal, dieselben Voraussetzungen, dass sie bestimmte Sachen nicht filmen dürfen. Und muss man halt gucken, muss man sich ein neues Konzept machen, neue Drehbücher, was macht man? Also klingt jetzt einfach, aber das ist einfach jetzt meine Hoffnung, weil ich ja auch als Konsument das gucken will, ne? Und hoffe einfach, dass Matze da eine coole Idee hat, einfach wöchentlich einen Output zu liefern, der dann auch wieder Spaß macht, zuzugucken.
Also in den Kommentaren drunter unter seinem Video hat einer, den Namen weiß ich jetzt nicht, hat geschrieben, der soll doch mal schauen bei Hertha BC, dort gibt's auch ähnlich Matze Butters.
Nee, da guckt man nicht.
Nee, aber der das dort wohl auch macht und Bilder zeigt vom Spielfeld, auch offiziell alles. Also den Tipp hat Matze da mal bekommen, und vielleicht...
Jetzt wirst du, warum Hertha kein Geld hat. Das zahlen die an die DFL für die Übertragungsrechte.
Ja. Und wenn wir schon bei Übertragungsrechte, Medienrechte, Änderungen durch den Ligaaufstieg sind, dann kann ich mich jetzt mal als Energie-FM auch nochmal äußern dazu. Die Stammhörer, die uns immer geschaut haben, die sind normal über YouTube reingegangen oder über die Energie-FM-Webseite direkt dort angeklickt und dann waren wir zu hören. Hat sich auch geändert, auch eine Medienvorgabe oder Quatsch, eine Auflage durch die DFL, dass wir als ehrenamtliches Fanradio auf die Vereins-Homepage mit eingepflegt sein müssen. Das ist eine Vorgabe. Das ist keine Idee von uns. Wir müssen über die Vereins-Homepage verlinkt sein und nicht irgendwo, sondern wir müssen dort offiziell erscheinen. Also wenn jetzt Energie FM gehört werden möchte, dann auf die Homepage von Energie, Startseite, dort läuft immer der Countdown vom Spieltag noch 3 Stunden und 10 Minuten. Darunter ist der Button vom Fanradio und dann über diesen Umweg gelangt ihr dann zu uns. Ah, okay. Auch eine Änderung, auch Medienrechte.
Wichtige Info, das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Also ihr seid dann bei YouTube auch gar nicht mehr.
Das weiß ich noch nicht. Wir mussten sogar ein anderes Programm uns jetzt kaufen. Das war nicht billig, muss ich leider sagen. Wir sind ehrenamtlich, aber das werden wir schon hinkriegen. Ob das dann über YouTube oder woanders noch, das kann ich nächstes Mal vielleicht mal genauer noch sagen, weil am Wochenende sitze ich ja mit oben mit Kollegen und dann, die können wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer erklären, über was wir da laufen, aber nicht mehr der alte Weg wie früher, sondern über die Homepage, über den Button, und dann sind wir zu hören.
Ja, wichtige Informationen, das ist klar, ja. Ne, dass man dass man weiß, wie man euch kriegt. Na, es ist ja schon am Wochenende wichtig, jetzt am Sonntag.
Naja, es sind doch noch viele, viele im Urlaub, okay. Die nutzen
natürlich. Es gibt noch mal so Zusatzsachen, kleine. Ja. Ja, klar. Klar, klar. Gibt noch so kleine Zusatzinformationen, jetzt bevor wir zum Ende unserer Vorschau-Folge kommen. Es hat einen Brief gegeben, der ist an uns geschickt worden. Wir haben ja hier unten in den Captions dann nachher, haben wir ja auch noch einen kurzen Mailadresse auch an uns. Wenn man uns schreiben will, dann kann man das machen. Und das ist ein Brief. TG, den kannst du vielleicht ein bisschen besser erzählen. Das ist ein Brief, den hat ein Fan an die Fans geschrieben.
Genau, es ist ein Energiefan aus München. Der hat diesen Brief geschrieben und eigentlich an die Fans. Jetzt hat er überlegt, okay, wie schreibe ich jetzt einen Brief an die Fans? Kann ja jetzt nicht irgendwie 20.000 Briefe verschicken. Hat dann an uns geschickt. Oder an mich persönlich. Da auch nochmal der Hinweis. post@sandoadreieck.de ist unsere Mailadresse, da gern hinschicken, da erreicht ihr uns auch alle drei. Er hat den Brief an mich geschickt mit der Bitte, das irgendwie zu veröffentlichen und damit das sozusagen an die Fans rausgeht. Ist natürlich ein bisschen schwierig, waren jetzt auch zwei A4-Seiten. Den will ich jetzt auch nicht vorlesen unbedingt. Ich habe jetzt mit ihm ausgemacht, dass wir den Wortlaut nochmal in die Caption machen. Oder er, wenn er uns hört, einfach selber einen Kommentar dann da lassen unter dieser Folge und da einfach den Brief nochmal reinposten. Grundsätzlich ganz tolles Thema. Genau das, was wir auch am Anfang der Sendung hatten, was Ulf hatte, ist dieser ganze Zusammenhalt, einfach dieses Bitten darum und einfach sozusagen dieses Einschwören, dass man einfach zusammenhält, auch wenn man 18. ist, auch wenn man 4 Spiele in Folge verloren hat, niemals aufgeben, immer zur Stange halten, immer zusammenarbeiten. Das ist eigentlich so die Grundaussage des Briefs. Wenn der Kollege den jetzt nicht selbst bei den Kommentaren reinstellt, dann mache ich das oder wir machen es in unsere Caption mit rein. Mir fällt jetzt noch gerade ein, dass ich glaube, Tomislav Pieplitzer war jetzt nochmal mit einem Kurzzitat irgendwie da zum Thema Frage Energieklassenerhalt. Da hat er gesagt, ein Stadion, was immer zu 100% hinter der Mannschaft steht und wo nicht einmal gepfiffen wird, und das ist ja wirklich, sag ich mal, stimmt jetzt nicht so ganz, aber wenn man jetzt die letzten 2 Saisons sich anguckt, dann war das ja tatsächlich so, dass du sagst, es wurde in den letzten 2 Spielzeiten gab es nicht ein Spiel, wo irgendwie gemeckert und gepfiffen wurde. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die wir mit in diese zweite Liga jetzt reinnehmen, wo ich sage, das bringt Punkte. Ja. Und das müssen wir auch beibehalten. Das nur mal kurz am Rande. Und ich habe mich gefreut, dass Tomislav Pieplitzer das mitgekriegt hat und dass das für ihn einfach auch ein wichtiger Fakt ist.
Ja. Das haben wir ja schon vor Wochen gesagt, das wird der Schlüssel für die Saison. Und das wird auch der Schlüssel für die Weiterentwicklung des Clubs. Also wenn das Umfeld und der Club so zusammenbleiben, wie sie es in den letzten Jahren zusammen waren, auch wenn es jetzt schwerer wird, ne, man muss darauf wirklich sich davon lösen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn es nicht so wäre, aber wenn wir jetzt von Sieg zu Sieg eilen wie in den letzten Jahren, davon ist einfach mal nicht auszugehen. Ne? Und das wird jetzt schon eine andere Situation sein. Du wirst auch gefrustet aus dem Stadion nach Hause gehen. Du wirst auch mit Niederlagen nach Hause gehen. Aber wenn die Truppe alles gegeben hat, und das ist natürlich die Voraussetzung, die Mannschaft muss natürlich die Ränge auch holen. Die müssen auch zeigen, dass sie ihr Herzblut auf dem Platz lassen. Wenn sie das tun und das Umfeld bleibt dabei, dann wird das genauso auch laufen nach schwierigen Zeiten, dass wir zurückkommen. Ne? Also da, auch wenn es jetzt ein großer Konkurrent ist, und wenn es da immer ein bisschen Reibereien gibt, aber ne, wenn man sich Dynamo Dresden da mal als Vorbild auch nimmt, die haben das ja auch so gehabt. Ne? Eine sehr, sehr frustrierende Hinrunde gespielt und siehe da, in der Rückrunde waren sie plötzlich da, haben es adaptiert, haben die zweite Liga plötzlich verstanden, gespielt und haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt und sind dann eben auch, ja, recht souverän drin geblieben und sind dafür belohnt worden, dass sie eben genau das hatten, dass dieser Zusammenhalt da war.
Also die sind da, wie gesagt, es wird diese Phasen geben, wo sag ich mal, Leute sich hinterfragen und wo du irgendwie da sagst, irgendwie läuft gerade alles nicht und ist blöd. Und dann wird es wahrscheinlich auch immer wieder hoffentlich Protagonisten geben, die genau im Prinzip immer wieder auch dieses Thema Zusammenhalt nach vorne bringen. Wir werden wahrscheinlich auch drei davon sein, die dann wieder, wir kennen ja unsere Sandor-Dreieck-Selbsthilfegruppe nach Niederlagen, die hat ja auch, sag ich mal, an der einen oder anderen Stelle nicht nur uns geholfen, sondern offenbar, was wir bei den Kommentaren entnommen haben, auch unseren Zusehern und Zuhörern. Und wir werden wahrscheinlich schon versuchen, das dann auch so, ja, so ein bisschen jetzt, wenn man merkt, okay, es kippt so ein bisschen eine Stimmung oder so, da nochmal wirklich zu erinnern, dass man jetzt nicht nur heute quatscht vor dem ersten Spieltag, sondern dass man auch sich nach dem 15., 16. Spieltag nochmal dran erinnert, wo sind wir hergekommen und was ist unsere Mannschaft und warum ist es unsere Mannschaft und warum bleibt es unsere Mannschaft?
Ganz wichtig, immer wieder, was Thomas gerade sagt, dieses Abrufen, wo sind wir wirklich hergekommen, wie lange sind wir in der Regionalliga rumgedümpelt, was jeden eingekotzt hat, man kann es ruhig so sagen. Ich kann mich an Spiele zurückerinnern, da habe ich bei Oberlausitz Neugersdorf auf dem Sprecherturm gesessen, habe kommentiert, wo ich dachte, das kann alles nicht wahr sein hier. Das wirst du die nächsten 10, 15, 20 Jahre erleben oder bei Bodita Bautzen auf einer Biertischgarnitur kommentiert. Ich habe mich immer ertappt, wo ich dachte, nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Jetzt haben wir dieses Geschenk, zweite Liga uns hart erarbeitet in den letzten 5 Jahren und was auch die letzten 2 Jahre uns getragen hat, was der Präsident immer gesagt hat und auch Pele Wollitz, dieses Wort Demut. Und wenn wir das beibehalten, Demut und diesen Zusammenhalt im Stadion, dann ist mir da nicht bang. Wie gesagt, ich habe uns auf Platz 12 gesetzt und werden mal sehen, ob mir der Brief um die Ohren fliegt oder ob ich recht hatte. Ja, im Weinregal. Ich komme mal zu dir, da trinken wir mal hin. Ja,
ja, gucken wir mal, ob wir einen Brief finden.
Nein, absolut Demut.
Ja. Ich glaube, wir haben noch Geburtstagswünsche. TG, du wolltest noch Geburtstagswünsche.
Das war ja nicht mal ein Gruß, der von jemand anders kommt. Das ist tatsächlich von mir persönlich. Und zwar möchte ich dem Werner alles Gute zum Geburtstag sagen. Der Werner ist einer der Admins von der Facebook-Gruppe namens nur Energie. Und das ist die mit Abstand größte Gruppe. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man Follower hat, sondern man wird ja Gruppenmitglied. Und die haben weit über 12.000 Mitglieder. Ich bin da auch Gruppenmitglied, gucke da jeden Tag rein. Es gibt wahnsinnig viele Beiträge und wenn man das sieht, dass man sagt, okay, ich habe 12.000 Mitglieder, es gibt wahnsinnig viele Beiträge, die dann so ein Admin mal gegenprüfen muss und freischalten muss und so weiter, dann weiß man, was das für eine wahnsinnige Arbeit ist und das ist sicherlich auch eine Arbeit, die wird natürlich nicht entlohnt, die macht man ehrenamtlich und weil man Energiefan ist und da ist der Werner ganz vorne dabei und dann, deswegen möchte ich ihm zum Geburtstag mal über diesen Weg gratulieren, nicht bloß immer mit einer Textnachricht schreiben. Ja, ich kenne ihn Werner gar nicht, aber ich weiß sozusagen seine Arbeit zu schätzen.
Ja, wir schließen uns an, alles Gute unbekannterweise oder vielleicht kennt man sich, keine Ahnung, aber ich bin ja nicht bei Facebook, aber trotzdem Glückwunsch auch vom Dreieck, ja.
Ja, so und dann habe ich noch eine Sache, das hatten wir mal das vor Wochen thematisiert, wo wir uns ein bisschen lustig drüber gemacht haben, über unser Alter und unsere fußballerischen Skills, die wir heute noch so auf den Platz bringen. Und zwar geht's da um das Thema Walking Football. Genau, und da hat ja schon damals die SK Groß-Garglo geschrieben, dass die ja vorhaben, so eine Gruppe zu gründen. Und die haben jetzt einen neuen Termin für ein Probetraining, also oder wo man einfach mal hingehen kann und so ein bisschen spielen. Und zwar ist das am 28. August, das ist ein Freitagabend. Also die haben jetzt auch wirklich geguckt, okay, wann hat Energie Spieltag und damit das sich nicht überschneidet. Also die machen das hauptsächlich freitags, ist am 28. August, ich glaube 17.30 Uhr. Und genau, 17.30 Uhr. Und dann haben die so jetzt einen Flyer rausgegeben mit einem QR-Code. Kann man mal bitte?
Wo? Wo?
Na, sicherlich auf dem Platz.
Sportplatz
Kiekebusch war es. Ja, das habe ich jetzt hätte ich genau. Ich hätte jetzt die Leute nach Garglo geschickt. Ja. Stimmt, das ist auf dem Sportplatz Kiekebusch, wo man einfach sich mal austesten kann, einfach wahrscheinlich Fußballschuhe mitbringen, dann wird ihnen ein bisschen die Regeln erklärt, also dieses klassische ein Fuß muss auf Boden bleiben, es gibt jetzt keine Tacklings und keine harten Zweikämpfe und es gab schon so ein paar Regeln, das ist so ein das Kleinfeld, also obwohl das schon 42 mal 21 Meter und dann 9 gegen 9, da habe ich schon gedacht, das ist ja ganz schön viel Leute auf so einem kleinen Platz, aber dann, wenn man so denkt, okay, dadurch, dass ja keiner rennt,
stehen ja alle,
wird das wahrscheinlich schon hinhauen. Und ich bin knallhart am Überlegen, ob ich da hingehe. Ich muss nochmal gucken, ob ich am 28. August was vorhab. Meines Wissens könnte ich da sein und mich könnte man dort auf dem Platz treffen und Das wird wahrscheinlich gut, weil ich sag mal.
Freitag?
Das ist ein Freitag.
Ja, das könnte ich mir einrechnen, glaube ich. Ja.
Na komm, dann machen wir doch mal eine alte Pinnwand-Nationalmannschaftsrunde. Genau. Ne? Und wahrscheinlich gibt es ja wenig Gepöbel, weil man sich ja wahrscheinlich eher selten behakelt. Ne?
Genau.
Ist halt auch irgendwie ohne Torwart und auf kleine Tore, irgendwie so 3x1-Meter-Tore oder so. Da bin ich echt gespannt. Also ich bin da dabei, würde ich jetzt sagen, sage ich jetzt mal so grob, und würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch dabei ist. Weil zum Schluss geht es darum, das Ding einfach regelmäßig stattfinden zu lassen, ja, und dann vielleicht wirklich eine feste Truppe zu haben. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Ligabetrieb. Wer weiß. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, was wir können und nicht können.
Und nicht können.
Ja.
Schön.
So, ich habe noch als letztes.
Ja, einer gibt's.
Ergebnis? Genau, es gibt noch ein Ergebnis, weil die U19 ist nämlich schon wieder mittlerweile im Spielbetrieb. Die hat am Wochenende die erste DFB-Pokalrunde gespielt und hat gewonnen bei unserem letztjährigen Ligakonkurrenzen bei der TSV Havelse mit 2-0. Und jetzt beginnt auch am Sonntag, wenn wir gegen Hannover spielen, beginnt der Ligabetrieb. Diesmal fand ich ganz gut, weiß nicht, wie lange das hält. Wir haben jetzt ein Heimspiel, die U19 spielt auswärts beim SV Babelsberg. Und wenn wir in Bielefeld spielen, dann hat die U19 ein Heimspiel, erstes Heimspiel in der Liga gegen Union Berlin. Und wenn jetzt, sag ich mal, so diese Konstellation bleibt, dass man sagt, okay, Energie hat irgendwie, also die erste Männermannschaft hat ein Auswärtsspiel und die U19 hat ein Heimspiel, dann ist das ja auch mal cool, dass man sagt, okay, da geht man mal hin und guckt sich das im Locki an. Meines Wissens ist das, glaube ich, in der Dauerkarte, also alle, die eine Dauerkarte haben, da ist das, glaube ich, inkludiert. Also da ist der Eintritt für U19-Spiele ist in der Dauerkarte drin.
Okay.
Mhm. Ja, kann ich empfehlen und da würde ich wahrscheinlich jetzt auch mal hingehen. So.
Ja, ja, spannend. Ja.
Übrigens, cool. Die Dauerkarte,
ja.
Ganz kurz noch, also jeder, der sie hat, also jeder, der sie nicht hat, 6.500 haben wir verkauft und jetzt gibt's glaube ich keine mehr erstmal, aber bis zur Rückrundendauerkarte, die ist ja schon einfach wegen dem Layout empfehlenswert, weil da ist einfach auf der Dauerkarte, auf den Fotos einfach diese geile Choreo aus dem Spiel gegen, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube es war Duisburg oder... Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Also diese Spreewaldfrau mit dem Energieschal, das ist das Motiv der diesjährigen Dauerkarte. Da guckt man ja auch immer, dass man so ein bisschen cooles Motiv hat und irgendwie einen Sammlerwert und so weiter. Und da ist einfach diese geile Choreo drauf. Da habe ich mich auch total gefreut, als ich die aus dem Briefumschlag geholt habe, die Dauerkarte. Ja, so, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Jetzt sind wir bei 1,34 schon wieder. Und ja, genau. Und ich will ja auch, und Ronny muss ja auch mal ein bisschen Urlaub machen.
Genau.
Ja. Ja, nee, aber das ist doch das Schöne, dass man über dieses Thema immer sprechen kann, ohne dass das sich wie Arbeit anfühlt. Das ist ja auch keine Arbeit. Das ist einfach ein großer Spaß, eine große Leidenschaft. Und ja, ich freue mich drauf, dass es losgeht. Extra das Sky-Abo hier mitgenommen. Ich bin leider nicht im Stadion, muss ich sagen. Das hat mir wirklich wehgetan, dass ich das gemerkt habe, dass ich meine Urlaubsplanung, die schon vor einem Jahr, haben wir uns hier schon festgelegt, wann wir wohin fahren. Und das ist dann natürlich blöderweise. Ich habe immer noch gehofft, hoffentlich wird es ein Auswärtsspiel. Und das Wochenende danach sind wir nämlich wieder da, wenn das Auswärtsspiel dann gegen Bielefeld stattfindet. Aber leider hat es der Fußballgott so nicht gewollt. Aber ich gucke mir das natürlich hier an. Und deswegen können wir dann am Montag auch hier drüber sprechen. Sky-Abo, also Wow-Abo, ist mitgenommen und alles schon getestet. Ich habe gestern beim Ankommen sofort getestet, ob hier auch das Wow geht. Geht, so dass ich dann eben am Sonntag auch das Spiel gucken kann. Und ja, also es wird wieder Hölle, weiß ich jetzt schon. Das wird wieder richtig auf die Pumpe gehen und der Ring wird wieder hier über 100 Pulsmeter. Mal gucken, wie es wird. Die geht ja wahrscheinlich ins Stadion. Das ist für euch natürlich Stadion. Na?
Ja, da senden wir also nächste Woche nochmal aus Kroatien dann offenbar.
Wir senden nochmal aus Kroatien. Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir dann nochmal eine bessere Verbindung. Also vielleicht wickeln wir das über einen von euch ab, dann, dass wir es doch über Deutschland ziehen und nicht euch nach Kroatien wieder zurückspielen. Das müssen wir mal sehen.
Ja. Oder wir müssen alle nach Kroatien kommen.
Ja. Schön, Miller. Dann freuen wir uns auf den Saisonstart. Ich bin da unheimlich gespannt. Ich bin auch optimistisch. Das hat mir sehr gut gefallen gegen Bremen. Und jetzt kommt noch eine Trainingswoche dazu. Die Mannschaft wird, glaube ich, auf dem Punkt fit sein. Da bin ich fest davon überzeugt. Es hat gut ausgesehen. Und ja, ich freue mich auf den Start und ihr wahrscheinlich auch. Und deswegen Nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie und die Abwahl von Infantino.